Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pferd erklärt. Heute bin ich wieder nicht alleine. Wir sprechen gleich, bevor ich sie vorstelle, über das Thema Verladen, Anhänger, Verladetraining und was da alles so dazugehört. Wir haben eine ganz schön lange Liste vor uns. Und erstmal Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt, wo du den Titel ge gehört hast, das heißt, du interessierst dich für Anhänger verladen oder dein Pferd hat da Schwierigkeiten. Falls du jemanden kennst, für den die Folge relevant sein könnte, gerne teilen. Und ja, meine Gesprächspartnerin nickt schon, wer das Ganze auf YouTube sieht. Herzlich willkommen, dass du da bist, liebe Karin.
Hallo, liebe Steffi, ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen schnacken, wie der Norddeutsche sagt.
Jawohl, Karin Golz ist meine Gesprächspartnerin. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Podcast Kompetenzzirkelpferd, wo ich nämlich neulich war, eingeladen. Wir haben über das Thema das erschrockene bzw. unerschrockene Pferd gesprochen. Karin ist selbst auch Pferdeverhaltensexpertin und noch einiges mehr, das erzählt sie gleich selbst. Und in unserem Gespräch haben wir dann nämlich festgestellt, dass ich zwar viel Verladetraining früher angeboten und gemacht habe, aber es noch gar keine Podcast-Folge dazu gibt. Und wir haben festgestellt, dass wir da unterschiedlich vorgehen und dass Karin das auch anders unterschiedlich aufbaut und anbietet. Deswegen habe ich gedacht, ja gut, dann können wir die Folge auch zusammen machen. Karin, ergänz doch bitte nochmal oder stell dich nochmal vor, dass alle wissen, wo du so herkommst, was du so machst.
Genau, also du hast ja schon gesagt, dass ich Pferdeverhaltenstrainerin bin. Also mich ruft man, wenn die Pferde nicht so wollen, wie der Mensch gerne möchte. Also die sogenannten Problemfälle. Das Pferd lässt sich nicht, mag nicht stillstehen beim Aufsteigen, zickt rum, wenn der Hufschmied kommt, lässt sich nicht vom Tierarzt behandeln, lässt sich nicht von der Herde wegführen. Das sind also so gängige Probleme. Aber eines der wirklich häufigsten Probleme, und das mag man sich gar nicht vorstellen, ist, dass das Pferd nicht in den Hänger steigt. So, und weil ich eine persönliche Geschichte habe, die auch mit dem Verladen zu tun hat, kann ich das so nachempfinden, wie schwierig das ist. Ich bin auch zertifizierte Pferdemanagerin, das heißt, ich kenne mich so weit aus, dass ich einen eigenen Stall führen könnte. Und ja, das war nicht immer so, weil ich bin in meinem ersten Be Leben, beruflich habe ich was ganz anderes gemacht, bin erst mit 34 Jahren zum Pferd gekommen. Und nach einem Jahr habe ich mir ein Pferd gekauft und war dann relativ schnell von 0 auf 100 begeistert und wollte auch schnell mit dem Pferd etwas unternehmen. Und ich habe mich für die Jagdreiterei begeistert und ja, bin viel unterwegs gewesen. Und immer wenn ich losfahren musste, war die Frage, steigt er heute ein oder steigt er nicht ein? Ihr kennt das vielleicht, ich hatte Bauchweh, ich hatte Durchfall, ich wusste nicht, wie viel Zeit ich extra einplanen musste. Es war eine super belastende Situation und natürlich auch für das Pferd belastend. Heute retrospektiv kann ich das viel besser nachvollziehen, wie blöd das für das Pferd ist, wenn da auch jemand ist, der genauso unsicher ist. Also ich habe ja quasi abgewartet, macht er das heute oder nicht, weil ich es nicht besser wusste. Also könnt ihr euch vorstellen, als die Situation passierte, die ich euch jetzt gleich erzähle, da war ich ungefähr 2 Jahre am Pferd. Ich konnte reiten und ich konnte mein Pferd auch von A nach B führen, aber richtigen Plan hatte ich nicht. So, ich war auf der Jagd, ich wollte wieder nach Hause und ich bat eine Kollegin, sich mal an die Seite von der Rampe zu stellen, nur mal so aus Sicherheit. Und mein Pferd zeigte leider genau das Verhalten, was wir nicht wollten. Er machte auf dem Huf kehrt und haute ab. So in schönster Manier auf der Bundesstraße, Kopf hoch, Schweif hoch. Hübsches Bild, aber natürlich brandgefährlich. Ich hatte Glück, jemand fing mein Pferd ein, brachte mir es zurück und da war die Entscheidung gefallen, ab jetzt geht mein Pferd alleine in den Hänger, weil ich immer alleine unterwegs war. Und ich wollte das nicht mehr, diese Angst und dieses Risiko. Und dann habe ich mir Hilfe geholt und was soll ich sagen? Das Erste, was man mit mir gemacht hat, war mal anständiges Führtraining. Und ja, dann habe ich das alles so gemacht, habe geübt, geübt, geübt. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Pferd fortan alleine eingestiegen ist. Das ist ein langer Prozess und der Prozess ist auch sehr individuell, aber durchaus machbar. Und ich freue mich auf die Folge heute, weil ich glaube, die wird sehr viel Mut machen, dass sie auch aus dieser Situation rauskommen können. Mit der richtigen Hilfe und nicht, weil 5 Stallkollegen nebendran stehen und alle erzählen, wie es gehen soll, sondern mit dem richtigen Verständnis für das Pferd, mit dem richtigen Verständnis für einen selbst und mit dem richtigen Verständnis für diesen Prozess, der gar nicht so unkompliziert ist. Aber ich wage die provokante These und sage, das Problem ist nicht der Hänger.
Ja, In den seltensten Fällen, sagen wir es mal so. Ja, du hast eben einen ganz für mich wichtigen Punkt gesagt, nämlich du warst selbst unsicher und hast quasi gehofft, dass das Pferd reingeht. Aber woher soll das Pferd bitte wissen, was es tun soll, ne? Wenn der Anhänger ja schon gruselig genug ist? Der ist eng, der ist im Zweifel dunkel, der klappert, der Boden ist irgendwie uneben oder eben, ne, schwankt, es ist ein bisschen unsicher. Klar, genau. Wie soll das überhaupt dann vonstatten gehen? Und wenn dann der Mensch nicht genau weiß, was passiert, ach, und deswegen, das ist so eine meiner Lieblingsanekdoten zum Verladetraining. Ich war mal an einem Stall und hab das jemandem erzählt. Und die war Reitlehrerin und die sagte selbst so: Verladetraining, den Quatsch brauche ich nicht, das muss auch so gehen. Und nein, genau, du schüttelst den Kopf. Nein, muss es nicht. Also wenn selbst, ne, andere, ich sag mal, Pferdeprofis, was man da von der Reitlehrerin sagen könnte, das sagen, es ist nicht so. Woher soll das Pferd das wissen? Woher soll der Mensch das wissen? Genau, aber genau deswegen sprechen wir heute darüber. Und sag doch mal, was ist deine Erfahrung oder wie kommt es in deinen Augen denn dazu, dass eben so viele Pferde Probleme mit dem Anhänger haben?
Also erstmal, das ist eine schöne Anekdote, wird dieser Prozess auch wirklich unterschätzt. Das liegt aber auch daran, dass 50%, also es gibt tatsächlich eine Statistik, die sagt, 50% der Pferde haben ein Problem, aber die anderen 50 ja eben nicht. Und wenn ich dann im Stall bin und sehe, die Lisa hat kein Problem und die Annabelle hat kein Problem, dann denke ich vielleicht, Herrgott, Sakra, warum ist denn mein Gaul jetzt so störrisch? Das ist doch nicht so schwer. Aber doch, es ist schwer und du weißt nicht, was die Pferde von Lisa und Annabelle vielleicht an Training schon hinter sich haben oder die einfach von der Disposition halt so sind, dass sie mit diesen Parametern nicht so ein großes Thema haben. Also es gibt ja Pferde, die kein Problem haben in der Dunkelheit. Also per se hat das Pferd in seinen, da funktioniert das Auge vom Pferd anders und die Adaption von hell nach dunkel ist anders als bei uns Menschen. Aber es gibt Pferde, die können das besser aushalten. Und es gibt auch Pferde, die können besser aushalten, in engen Stellen zu gehen oder auf wackeligen Untergründen. Aber wenn dein Pferd sagt, ich habe heute mit diesem Hänger in dieser Situation ein Problem, dann ist das, würde ich mal sagen, erstmal jetzt ein willkommenes Trainingsziel und auf jeden Fall etwas, um das man sich kümmern muss. So wie man sich kümmert um Dressurtraining, Springtraining, Bodenarbeit, Parelli. Wir kümmern uns um so viele Sachen. Und das ist so ein bisschen nach dem Prinzip aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich fahre ja nicht auf Turnier. Ich habe ein super Ausreitgelände vor der Tür. Lehrgänge interessieren mich jetzt auch nicht. Ich muss ja nicht mit meinem Pferd unterwegs sein. Bis zu dem Moment, wo du in die Klinik musst. Oder vielleicht auch den Stall wechseln musst. Und dann merkst du, oh, Mist, hätte ich doch mal trainiert. Und bei mir ist das so, ich fahre gezwungenermaßen einmal die Woche oder zweimal die Woche zu meiner Trainerin, die hat einen wunderbaren Platz und ich mache das Hängertraining quasi nebenbei. Ich überprüfe ein bis zweimal die Woche, wie mein Pferd in den Hänger einsteigt. Wenn ich das nicht hätte, weil ich zum Beispiel meine Trainerin zu mir nach Hause hole, dann muss ich das Hängertraining mir einplanen. Wirklich als feste Größe. Ich sage jetzt nicht jeden Tag, aber einmal die Woche wäre schon schön. Einmal im Monat wäre auch gut, einfach um zu überprüfen, wie dein Pferd heute in dem Alter und in der Situation einsteigt. So, also deine Frage war, wie kommt es denn, dass so viele Pferde so viele Probleme im Anhänger haben? Das ist schon mal ein Grund, weil sie es nicht üben. Oder weil sie es mal geübt haben und ihnen es falsch beigebracht wurde. Ein Pferd entscheidet nach dem Prinzip, was habe ich gemacht und wie ist es mir dabei ergangen. Und wenn das Pferd sagt, ich habe Sorge, in dieses dunkle Loch einzusteigen, und es wird trainiert in einer Situation, wo es zusätzlich noch Stress kriegt, weil da Leute mit dem Besen kommen, mit der Longe, mit der Schaufel, keine Ahnung, da gibt es tausend Methoden, wie man denkt, man könnte Pferde verladen, dann hat das Pferd ja eine Grundsorge und kriegt noch eine Bestätigung, dass die Sorge eigentlich noch viel schlimmer ist, weil der Stress um sie herum immer größer wird. Und man kann den Pferden alles richtig beibringen und man kann den Pferden auch vieles falsch beibringen. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, wie es nicht gehen soll. Du hast schon angesprochen, das dunkle Loch. Wir haben schon ganz kurz angerissen, dass die Pferde anders sehen als wir. Der instabile Untergrund ist für Pferde auch wirklich von der Natur aus nicht vorgesehen, weil die werden nicht getragen, nachdem sie aus der Mama schlüpfen, so wie wir, sondern die werden geboren und dann sind die direkt auf festem Untergrund. Instabile Untergründe gibt es für die Pferde eigentlich nicht. Und wenn zum Beispiel ein morastiger Untergrund ist, dann würden die das eher meiden und nicht sagen, juhu, da gehe ich hin.
Beziehungsweise ist morastiger Untergrund ja auch nochmal eine andere Haptik. Ich glaube, den Anhänger könnte man eher auch vergleichen mit einer Hängebrücke. Also, wo
Ja.
gehen Pferde mal über eine Hängebrücke? Ne? So, die noch so ein bisschen schwankt und unter den Hufen bebt.
Ja, bei uns müssen sie, aber auch das muss man üben, ne? Genau. Gibt es ja so Trails, da kann man sowas üben. Und
Genau, na klar, ja.
das ist auch ein schönes Stichwort schon mal zum Thema Vorübung, ne? Auch die Rampe. Es gibt viele Hänger, da müssen die Pferde auf eine schräge Rampe hoch und dann eine schräge Rampe wieder runter. Das ist das erste Hinterbein tritt quasi ins Nichts. Ist für viele Pferde sehr angstauslösend und Engstellen und so. Das kann man alles üben, dafür braucht man gar keinen Hänger. Ja,
Ja, und
was
dann hast du ja schon gesagt, halt falsch gelernt oder halt eine negative Erfahrung gemacht, ne? Dass sie Schmerzen dabei irgendwie erfahren haben, weil eben der Besen von hinten kam oder sie haben sich erschrocken, sind rückwärts gerannt, haben sich den Kopf angehauen. Das finde ich ist so ein typisches Ding. Ne? Und dann wird der Hänger mit Schmerz verbunden. Die denken ja nicht strategisch, die denken ja assoziativ. So. Und
Genau.
deswegen immer an einem bestimmten Punkt rennt das Pferd rückwärts und reißt den Kopf hoch. Das ist assoziativ, weil das Pferd dieses Bild gerade vor Augen hat und dann kommt diese Reaktion. Ja. Was sind denn für dich die häufigsten Probleme? Ach
Also ich muss
so,
noch
sag mal.
einen Punkt bitte ergänzen,
Ja, klar.
weil jetzt das wird uns durch das ganze Gespräch begleiten,
Ja.
weil das ist ja nicht das Pferd alleine, sondern der Mensch ist ja auch, hängt ja am anderen Ende vom Strick. Und wenn der Mensch so ist wie ich damals, das schaukelt sich ja auch hoch. Also ich habe einmal die Erfahrung gemacht, der ist nicht eingestiegen, dann zweimal und dann irgendwann stellte sich Bauchweh und Durchfall. Und schon so diese Grunddisposition ein, das wird jetzt Horror für mich. Und wenn ich so flatterig dann neben dem Pferd stehe, wie soll ich dem Pferd dann bitte die Souveränität entgegenbringen, dass es mir vertraut, also mir sein Leben anvertraut? Und die Leute, die jetzt mit den Augenbrauen wackeln und sagen, boah, das ist aber jetzt echt pathetisch, da muss ich sagen, nein. Die Pferde haben ganz viele Situationen in unserer domestizierten Umgebung, wo sie über Leben und Tod nachdenken, weil das in der Genetik noch so ist beim Fluchttier. Und die Pferde können ihr Leben uns anvertrauen, aber dafür müssen wir erstmal die Vorarbeit leisten und uns so als so einen guten Anführer präsentieren, dass sie sagen, ja. Und bei Wallachen geht das manchmal ein bisschen schneller, bei Stuten ist das auch noch mal eine extra Herausforderung, weil die haben auch in der Natur eine andere Aufgabe, die müssen ja auch die Nachzucht irgendwie noch durchbringen. Also Leute, ihr müsst euch befähigen, dass eure Pferde sagen, ich gehe mit dir mit. Und das nur, weil ich mit meinem Pferd Freiarbeit auf dem Platz machen kann, heißt es bitte noch nicht, dass mein Pferd mir in jeder Lebenslage tatsächlich vertraut. Ja.
Da ist der Anhänger eigentlich die perfekte Überprüfung, ne? Wie gut es wirklich geht.
Super Überprüfung.
Absolut. Und du hast eben auch schon gesagt, dann hast du erstmal Führtraining gemacht. Du hast dir Hilfe geholt und dann habt ihr erstmal Führtraining gemacht, ja. Auch da fängt es halt schon an. Ich wurde auch mal zu einem Verlader gerufen und das Pferd ist mit durch das Tor zum Hänger mit mir durchgestürmt. So, das war überhaupt nicht führbar. Da habe ich auch gesagt, wir haben erstmal ein anderes Problem als den Anhänger. Ja, ganz genau.
Weil das in den Anhänger reingehen, dort stehen bleiben und gesittet wieder rausgehen, ist nichts anderes als vor, zurück und halt. Und natürlich sind wir alle mehr oder weniger in der Lage, unser Pferd von A nach B zu bekommen. Aber die Frage ist, wie exakt ist das? Tritt mein Pferd prompt an, wenn ich sage, wenn ich mit meiner Körpersprache sage, ein Schritt nach vorne. Und Ziel ist ja, dass wir also in der Kommunikation so fein werden, dass vielleicht nur ein bisschen nach vorne beugen vom Oberkörper reicht oder ein Einatmen. Wenn wir noch nicht so weit sind, dann haben wir auch Hilfsmittel, da können wir noch einen Ton geben oder vielleicht mit der Gerte ein bisschen unterstützend arbeiten. Wir schlagen das Pferd nicht, aber die Gerte kann eine wunderbare Unterstützung sein. Halt genau das Gleiche. Auf welchen Impuls hält das Pferd an? Und auf welchen feinen Impuls geht das Pferd mit gesenktem Kopf rückwärts? Kann ich wunderbar überall machen. Im Gelände, in der Halle, auf dem Platz. Brauche ich keinen Hänger für. Wenn das richtig gut sitzt, kann ich das unter erschwerten Umständen, was ja der Hänger für das Pferd ist, dann abrufen. Und wenn das unter erschwerten Umständen nicht funktioniert, dann muss ich das Gleiche unter erschwerten Umständen nochmal trainieren. Aber ansonsten ist Hänger, in Hänger gehen nichts anderes als diese drei Sachen.
Dann kommen wir jetzt zu der Frage, was sind denn die häufigsten Probleme, die beim Anhängerfahren oder beim, nee, beim sagen wir erstmal beim Verladen so auftreten?
Also das Augenscheinlichste ist ja natürlich das nicht reingehen, weil wenn das Pferd nicht reingeht, dann kommen wir zu den anderen Problemen gar nicht. Also das Pferd geht nicht rein. Dann das nächste große Problem ist, das Pferd bleibt nicht stehen. Ich kann die Stange nicht zumachen, weil es direkt wieder rückwärts rausschießt. Dann auch ein Problem, dass das Pferd sehr viel Stress hat beim Fahren. Es äußert sich dann, dass es nass geschwitzt ist, pinkelt, äppelt. Muss man wirklich unterscheiden, ob das Pferd pinkelt, weil es wirklich muss. Also ich kenne das beim Hängerfahren wirklich, dass die aus Stress
Ja.
pinkeln. Genau, dass die Pferde sehr unruhig sind. Es gibt Pferde, die tatsächlich den Hänger auseinandernehmen. Aus welchen Gründen auch immer, da muss man dann halt genau hingucken. Pferde, die vorne mit dem Hals und Kopf durch die Vorderstange gehen und dann da festhängen. Pferde, die mit der Kruppe die Kruppe absenken und durch die hintere Stange versuchen durchzuflutschen. Ja, und wenn sie dann stehen und du die Stange aufmachst, dass sie dann auch direkt wieder unkontrolliert rausstürmen. Das sind so die gängigsten Probleme, die alle ein bisschen anders trainiert werden müssen. Also ein großer gemeinsamer Nenner ist natürlich das kleinschrittige Training. Und ich glaube, jeder, der uns folgt und dir folgt, der hat das schon jetzt tausendmal gehört, dass wir so vorgehen. Aber es ist halt einfach so. Du kommst nicht drum rum, genau zu identifizieren, wo das Problem beginnt und da niedrigschwellig, ohne Stress aufkommen und ohne Angst aufkommen, so lange zu trainieren, bis du den nächsten Schritt machen kannst.
Und wenn der Stressor schon nur die Anwesenheit des Anhängers ist. Es gibt ja Pferde, die schon sich auf 10 Meter überhaupt nicht nähern wollen. Da steht ein Anhänger auf dem Hof und die stolzieren oder die nicht stolzieren, sondern die tänzeln, prustend da drum rum. Naja, da brauche ich überhaupt nicht daran denken, auf den Anhänger drauf, also auf die Rampe oder in den Anhänger reinzugehen. Darum geht es
Genau.
nicht. Es geht erstmal um, hey, da steht was und das Pferd hat verstanden, es kann weiteratmen und überleben. Da fängt es
Genau.
halt schon an, ne? Genau.
Also, das ist halt, da braucht man auch ein bisschen Grips für, das zu erkennen und dann darauf aufbauend, sich selber auch den Trainingsplan zu machen. Ne? Also, wenn ich so eine Situation habe, dann übe ich natürlich erstmal kleinschrittig dahin zu kommen. Was auch sehr fatal ist, dass die Leute immer dieses Endziel so vor Augen haben. Dass die auch unzufrieden sind, wenn das Pferd dann nicht eingestiegen ist, zum Beispiel in einer Trainingseinheit. Und ich kann euch sagen, also ich bin ja Trainerin und mache das Training auch sehr oft unter Beobachtung. Dann steht da eine halbe Stall nebendran mit verschränkten Armen und sagt, nee, schauen wir mal, ob die das schafft. Nee. So, da muss man natürlich echt sich ein fettes, dickes Fell zulegen und sich abschotten und sagen, ich kommuniziere das auch. Das ist für mich die Bedingung, dass ich sage, wie weit wir heute kommen, entscheidet das Pferd. Ich habe gute Ideen, dem Pferd das so einfach wie möglich zu machen, diese Anforderungen zu erfüllen. Aber wenn das Erfolgserlebnis heute ist, mich auf 2 Meter dem Pferd, dem Hänger genähert zu haben, oder wenn das Erfolgserlebnis ist, dass die Vorderhufe auf der Rampe sind, dann beende ich das Training gegebenenfalls heute mit diesem Erfolgserlebnis und nicht traurig, weil das Pferd noch nicht in den Hänger gegangen ist. Das Thema Erfolgserlebnis ist auch wirklich ganz wichtig. Das kann man auch auf andere Bereiche im Pferdetraining und überhaupt in seinem Leben auch übertragen. Wir müssen aufhören, wenn es richtig gut war einmal. Was richtig gut war, das ist halt die schlaue Frage, die ihr euch beantworten müsst. Und richtig gut kann, wie gesagt, der Huf auf der Rampe sein. Und dann, wenn ihr dann aufhört, dann habt ihr eine richtig schlaue Entscheidung getroffen. Und wenn einer sagt, ja, weil der muss jetzt auf dem Hänger, damit wir heute die Einheit ordentlich beenden, dann ist das kein guter Trainer. An einen anderen suchen, bitte. Weil ihr macht euch, also man sagt, man reißt mir im Arsch ein, was man vorne wieder gerade aufgebaut hat. Was gut ist, entscheidet die Situation heute. Und nicht, ja, der ist früher immer reingegangen, jetzt tut er es nicht mehr. So, ja, ist mir egal, heute ist das so. Und mir ist es auch egal, ob das Pferd mal in der Klinik war und vielleicht deswegen heute nicht mehr reingeht. Das ist so eine gängige Erklärung. interessiert mich auch nicht. Mich interessiert nur, was heute ist. Und dass die Pferde nicht strategisch denken, hast du ja auch gerade gesagt. Und ein schönes Beispiel dafür ist, wenn es so wäre, dann würden die ja nach dem Turnier, wenn es nach Hause geht, super gerne einsteigen. Und gerade dann haben ja viele ein Problem. Ist übrigens auch noch auf die Frage, was sind die häufigsten Probleme? Ganz bekanntes Problem. Hin geht noch, aber zurück dann nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass das Pferd denkt, ich fahre jetzt nach Hause, weil dann wird es ja einsteigen, sondern das sind andere Sachen, die da eine Rolle spielen.
Ach, so viele Punkte, die du jetzt gesagt hast. Für mich nochmal zum, oder ein Punkt nochmal zum Klarwerden, was du sagtest, es kann auch sein, dass das Pferd nur mit einem Huf auf der Klappe stand und dann hört man auf der Rampe. Und zwar während das Pferd atmet, ruhig ist, der Kopf unten ist, das Entspannte ist, ohne dass es zittert, geschwitzt ist und vorher schon gestiegen ist. Nur nochmal, nur nochmal sicherheitshalber wollte ich das betonen. Ne, das ist das, wie wir eben vorgehen und arbeiten. Ja,
Ja,
weil für
und
manche
wir
ist
haben.
es dann halt genau das. Ja, der war drauf, aber das Pferd steht halt da voll im Adrenalin und voller Anspannung. Nee, dann hören wir nicht auf. Wir suchen einen wirklich guten Punkt und gut heißt entspannt und das Pferd ist aufnahmefähig, weil Adrenalin oben, Lernen unten. Das Pferd wird nächstes Mal auf keinen Fall besser sein, wenn man mit so hohem Adrenalin und Stresspegel und Anspannung aufhört.
Ja, und da haben wir ja schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Genau deswegen habe ich mir jetzt einen Pulsgurt gekauft, weil ich habe tatsächlich Pferde auch im Training, die nach innen, also implodieren. Also die vermeintlich total brav sind. Wir haben in der Folge das unerschrockene Pferd auch über die erlernte Hilflosigkeit gesprochen. Und das ist manchmal gar nicht so gut und schnell zu erkennen. Und ich als Trainerin habe mir jetzt Unterstützung geholt, indem ich diesen Pulsmesser bei solchen Pferden tatsächlich an. Ich mache das mit allen, die jetzt zu mir kommen. Das ist auch interessant zu sehen, wann geht der Puls hoch und wann geht er wieder runter. Aber es ist natürlich eine objektive Überprüfung dessen, was du vielleicht nach außen nicht erkennst. Weil nur weil das Pferd brav ist und nicht äppelt, gibt auch so Leute, die zeigen gar nichts und haben trotzdem. Und dann, das sind wirklich auch die gefährlichen Pferde, weil die explodieren dann in einer Situation, wo du dann gar nicht mehr damit rechnest.
Guter Punkt. Richtig guter Tipp. Lass uns mal weitermachen mit der Frage, wie du beim Verladetraining vorgehst. Wir haben festgestellt, wir beide gehen unterschiedlich vor. Und als ich sagte, ich habe zum Beispiel die Bruststange vorne im Hänger gerne offen, also die hängt dann runter, weil ich möchte nicht unter der Bruststange durchkriechen. Hast du mich nur irritiert angeguckt und gefragt, warum ich denn überhaupt unter der Bruststange durchkriechen sollte? Erzähl
Ja.
doch mal, wie du vorgehst. Wie sieht denn Verladen, das perfekte, ich sag mal, das perfekte Verladen, das Endziel bei dir aus? Gehen wir vielleicht mal so rum vor.
Also ich versuche im Training immer alles das einzukalkulieren, was eventuell gefährlich sein könnte. Und da muss ich natürlich den Besitzer auch mit einbeziehen. Es ist was anderes, ob ich jetzt persönlich, Karin, mein Pferd verlade, mit dem ich eingespieltes Team bin. Dann kann ich mir auch neue Sachen ausdenken, da kommen wir gleich zu. Aber grundsätzlich gehe ich das Training so an, dass es für beide Parteien möglichst sicher ist und auch möglichst verständlich. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass wir kleinschrittig vorgehen, so kleinschrittig, dass jede Aufgabe, die ich dem Pferd stelle, mit Ja beantwortet werden kann vom Pferd. Und ich mache es so, wenn zum Beispiel das Pferd auf der rechten Seite verladen wird, dass ich dann auf der linken Seite, das ist halt die, wo die Leute meistens ihre Pferde führen, mit reingehe, also das Pferd begleite. Das ist eine Situation, die kennt das Pferd gut und das kann dann schon mal helfen. Kleinschrittig bedeutet auch, dass ich im ersten Schritt, wenn Pferde wirklich großen Widerstand leisten, die Mittelwand breitstelle, damit das Pferd einfach mehr Platz hat und dann begleite ich das Pferd. Im
Warte mal ganz
Folgen,
kurz, sag mal
ja.
ganz kurz das Endziel. Du verlädst dein eigenes Pferd, das sieht ideal aus. Wie sieht das von außen aus?
Ich stehe
Einmal.
draußen und er geht alleine rein. Also
Okay.
ich kann ihn schicken, ich zeige den Weg. Also der muss jetzt nicht von hinten eingaloppieren und ich sitze auf dem Gartenstuhl. Ne? Das sind alles so Spielereien, die man machen kann. Beeindruckt mich jetzt auch nicht so. Ich sage, wir gehen da rein, er geht vertrauensvoll rein, der Strick liegt über dem Hals und ich kann die Stange schließen. Dann bin
Okay,
ich.
Und ein Schritt vorher ist, du gehst links mit dem Pferd rein, das Pferd geht rechts rein, du kannst die hinten die Stange zumachen. So sieht das bei dir aus im Idealzustand, wenn das, sagen wir mal, der Schritt, bevor das Pferd ganz alleine einsteigt.
Naja, also genau, wir sind ja noch nicht so weit.
Nee, ich wollte nur gerne, dass wir wissen, auf welches Endziel wir hinarbeiten, weil ich kenne es so, das ideale Verladen ist, das Pferd soll egal auf welcher Seite rein, Mensch geht vorne weg, kriecht unter der Bruststange durch, hält das Pferd dann fest, hinten macht einer die Stange zu, dann die Rampe zu, Ende. Das heißt, man geht auf der gleichen Seite rein. Deswegen wollte ich nur einmal den Unterschied wissen. Wie sieht bei dir das Endziel aus, dass jeder weiß, wo wir überhaupt hinarbeiten?
Genau. Also für mich ist das Endziel, möglichst autark zu sein. Das habe ich ja schon gesagt, ich komme aus einer Situation, wo ich immer alleine unterwegs war. Wenn wir gleich über Sicherheitsaspekte sprechen, kann man auch mal entscheiden, wie gut das ist, wenn man alleine mit dem Pferd verlädt. Aber ist in der Praxis oft nicht anders möglich. So, dann verlade ich auch alleine. Und ich kann ja nur entweder vorne oder hinten sein. Und natürlich binden wir das Pferd nicht vorne an und gehen dann nach hinten und machen die Stange zu. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass das Pferd mir vertrauensvoll folgt bei breitgestellter Wand, dann würde ich halt sukzessive die Wand schmaler stellen, sodass ich irgendwann die Situation habe, dass das Pferd bei eng gestellter Wand reingeht. Dann, ganz wichtig jetzt, muss das Pferd stehen. Und zwar am liebsten einschlafen. Es muss so entspannt sein bei offener Stange, dass ich ganz locker nach hinten hingehen kann, um die Stange zu schließen. Das überprüfe ich, indem ich noch zusätzliche Reize dem Pferd präsentiere. Ich kann Geräusche machen, ich kann ein bisschen hüpfen, ich kann vor und zurück gehen. Und ihr werdet merken, bei den Pferden, die da wirklich sorgenvoll und noch instabil sind, ihr geht zurück und das Pferd geht raus. Wenn das Pferd dann rausgeht, dann ist natürlich keine gute Idee, dass irgendjemand die Stange zumacht, weil dann geht er gegen die Stange und dann spürt er da einen Druck und das kann das sein, dass das schon für eine Eskalation reicht. Also erstmal muss das Pferd ganz ruhig stehen. Dann mache ich die Stange zu, dann mache ich die Stange wieder auf, dann muss das Pferd immer noch ruhig stehen. Wie gesagt, am liebsten schlafen und warten, bis ich den Impuls gebe zum langsam rückwärtsgehen. Wenn das Pferd dann rausschießt, dann muss ich mich natürlich um das Rückwärtsgehen kümmern. Dann mache ich das auch nicht vom Hänger aus, sondern dann fange ich wieder vorm Hänger an, kleinschrittig. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Zwei Hufe auf die Rampe, wieder zurück. Und dabei achte ich darauf, dass das Pferd den Kopf tief hat. Weil der Körper des Pferdes signalisiert dem Kopf, wenn der Kopf unten ist, kann ich nicht im Fluchtmodus sein. Wenn der Kopf aber schon oben ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Pferd hektischer reagiert. Also erstmal Kopf runter und dann langsam zurück. Ich spreche auch mit dem Pferd. Die Idee von Zeitlupe, wenn ich diese Übung mache. So. Und wenn ich das geschafft habe, dass mein Pferd auf Kommando langsam zurückgeht, dann fange ich an, mich mit der Klappe zu beschäftigen. Und dann präsentiere ich den Reiz, dass die Klappe hinten in dem blinden Spot vom Pferd plötzlich hochgeht. Das ist für viele Pferde auch ganz schlimm auszuhalten. Ganz langsam. Und dann, wenn das alles gut geht, dann mache ich den nächsten kleinen Schritt. Und warte mal 2 Sekunden, 10 Sekunden und mach die Klappe dann wieder auf. Und wenn das alles gut geht, dann mache ich mal den Motor an. Dann vibriert das ganze Gespann. Dann gehe ich wieder zurück, mache die Klappe wieder auf. Und wenn das alles gut geht, dann fahre ich mal 1 Meter, gehe wieder zurück, mache die Klappe auf, hole das Pferd raus. Und wenn das gut geht, dann fahre ich mal 10 Meter und auch mal um die Kurve. Und dann, wenn das alles gut geht, dann fahre ich mal 5 Minuten auf irgendeine schöne Grünstelle und lasse das Pferd da grasen und steigt wieder ein. Also ihr merkt schon, ich sage mal, wenn du kleinschrittig denkst und denkst, du bist schon kleinschrittig, dann denk nochmal und versuch noch kleinschrittiger zu werden. Und das gutieren die Pferde. Die denken, ja, gut, ist mir nichts passiert, ist nicht so schlimm. Und dann kann ich den nächsten Schritt auch aushalten. Aber so wie du sagst, in all diesen Schritten haben wir kein Cortisol, Adrenalin, nichts im Pferd, sodass es dann auch beim nächsten Training da anknüpfen kann. Weil es wird sich erinnern, es ist mir damals nichts passiert. Es war nicht schlimm. Im Zweifel gab es halt Futter. Ich setze sehr gerne Futter als Belohnung an, nicht zum Locken, aber als Belohnung ist das halt nachweislich ein guter Verstärker für das Pferd. Und dann mache ich 3 Wiederholungen. Das ist auch so, ist eine Erfahrung, die sagt, bei 3 Wiederholungen hat das Pferd die Möglichkeit, das ins Langzeitgedächtnis auch reinzukriegen. Und dann ist das ein Training, was auch wirklich Spaß machen kann, weil man so, man merkt auch, wie Pferde sich so uns zuliebe auch überwinden und dann merken, oh, das habe ich heute geschafft. Und das ist kein schlimmes Training. Hängertraining kann richtig Spaß machen.
Absolut. Du hast gerade noch den Punkt gesagt mit Futter und Locken. Das kenne ich ganz häufig, dass da dann das leckerste Kraftfutter irgendwie in einem bekannten rosa Eimer in den Hänger gestellt wird. Und das Pferd geht kurz rein, nimmt sich einen Haps und rennt halt raus und frisst dann draußen. Das ist nicht das, was du mit Lob meinst, wahrscheinlich.
Ich meine, das Pferd ist schlau. Ich würde das auch so machen. Und sich freuen, dass die Menschen so doof sind und immer wieder diesen gleichen Fehler machen. Und das Pferd immer wieder Erfolg hat damit. Das Pferd lernt ja nach dem Prinzip, was hat mir Erleichterung oder was Schönes beschert? Welches Verhalten? Und dieses Verhalten ist maximal geil. Ich habe Futter gekriegt und bin aus diesem engen Ding wieder draußen.
Und was ist, wenn jetzt jemand es schafft, dass das Pferd reingeht und sich einen Haps nimmt und die Person ist schnell genug, hinten die Stange zuzumachen?
Ja, scheiße. Entschuldige meine Ausdrucksweise, aber das ist ja nicht gelernt. Also, wenn ihr so mit Futterschüssel arbeiten wollt, es gibt, Pfer ich habe einen großen Werkzeugkoffer und ich arbeite auch mit einer Futterschüssel vorne, aber der Trick ist, das Pferd steht ruhig und ich möchte die Dauer, die das Pferd ruhig und mit einem angenehmen Gefühl im Hänger verbringt, ein bisschen erhöhen. Dann kann ich mir ein bisschen Kraftfutter oder Müsli nehmen und das in diese Schüssel reinrieseln lassen. Dann hört das Pferd das und sagt, oh, dann, das ist aber nicht genug, um so einen Haps zu nehmen und rauszugehen. Das sind halt nur ein paar Krümel. Das ist so ein bisschen angelehnt aus dem Klickertraining. Und dann frisst das Pferd die paar Krümel und dann kommen schon wieder die nächsten Krümel. Und dann kann ich die Aufenthaltsdauer ein bisschen verlängern. Aber das ist nicht die Bestechung, weil ganz wichtig, wenn die Pferde in Not sind, Kolik haben oder so, oder in die Klinik müssen und Schmerzen haben, dann haben die keinen Appetit, dann kriegst du die mit Futter da nicht reingelockt. Die müssen das richtig, also gelernt haben und das Gelernte muss in dem System abrufbar sein, damit es in so einer ganz schlimmen Super-GAU-Situation wie ich muss in die Klinik funktioniert. Und zwar auch, wenn es 2 Uhr nachts ist, dunkel. Keiner sonst dabei. Du aufgeregt, du hast Angst um dein Pferd. Das kannst du denn auch nicht jetzt mal kurz wegatmen, diese Angst. Die ist so. Und wenn unter diesen Umständen dein Pferd reingehen soll, dann musst du, das muss halt echt gelernt sein und nicht bestochen.
Genau so eine Situation hatten wir letztes Jahr, dass ein Pferd in meinem Stall gekolikt hat und es wurde lange probiert mit Tierärztin im heimischen Stall, aber es war klar, der muss irgendwie in die Klinik. 4 Stunden. Von Mitternacht bis 2 Uhr haben wir es probiert, keine Chance. Von 4 Uhr bis 6 Uhr probiert, keine Chance. Wieder zwischendrin das Pferd an Tropf gehängt im Stall und so weiter. Das war wirklich schrecklich. Es ging ums Verrecken nicht. Wir haben alles Mögliche mit, da steht ein Pferd vor dem Hänger, guckt durch die Luke mit Futter, mit Longe, mit was man wirklich alles macht, weil wirklich kolikendes Pferd, auch mit Futter, genau, ja. Mit Pferd im Hänger. Ich kann jetzt sagen, meiner steigt auch im Dunkeln Mitternacht ein, mein eigener. Es hat halt leider nichts gebracht, aber da kann ich schon mal sagen, krass, okay, bei meiner hat es gemacht, so, ne? Ganz, ganz Horrorsituation. Absolut. Ja.
Also man kann natürlich keine Garantie für
Nee,
irgendwas
gibt's auch
geben.
nie. Gibt's auch nie. Aber, genau, Punkt. Also die Garantie gibt's nie. Und zum Futter wollte ich noch sagen, weil du gesagt hast, ein Pferd, was dann Schmerzen hat und so weiter, Kolik hat, wird nicht fressen. Ein Pferd, was Angst hat, wird auch nicht fressen. Die wollen dann nicht schlucken und nicht kauen. Das heißt, es kann halt auch sein, dass das Pferd vielleicht das Leckerli nimmt, rausgeht, aber dann auch erst außerhalb des Leckerlis, des Anhängers das Leckerli dann kaut. Ne? Das ist auch nochmal so eine Überprüfung. Oder ich glaube, hatte ich sogar bei dir in der Folge erzählt, mit dem Pferd, mit dem Freeze. Das hat sich auch einen Haps genommen, ist rückwärts raus, hat beim rückwärts rauslaufen, das war so Suppe, irgendwas Meshzeug, das ausgespuckt, und hat tatsächlich noch 10 Minuten später nicht geschluckt. Das hat das dann ausgehustet, weil es wirklich so im Freeze war und so nicht in der Lage, das zu verarbeiten, auch noch 10 Minuten später nicht, auch außerhalb des Hängers, dass es halt überhaupt nicht förderlich ist. Und beziehungsweise andersrum, für mich war es die Überprüfung, okay, krass, da ist was richtig im Argen. Wenn das Pferd das nach 10 Minuten immer noch nicht geschluckt hat, Riesenalarm. Ne? Also da ging sofort irgendwie dieses Warnsignal in meinem Kopf dann an. Das hat auch komplett das Vorgehen verändert, dass ich diese Situation gesehen habe. Das heißt, zum Überprüfen auch eines negativen Zustandes, aber das müssen wir vielleicht nicht unbedingt so machen.
Du hattest ja auch noch eine Umfrage gemacht unter deinen Followern, die Fragen einreichen durften. Und da hat ja eine auch gefragt, oder ein Post war
Eine Person, genau.
eine Person, wie das ist mit Traumata.
Ja.
Und
Genau, die Frage war, aufgrund eines Traumas nie wieder Hänger fahren, ist das möglich oder also ist es möglich, dass man nie wieder fahren kann oder ist alles zu therapieren?
wie gesagt, jeder Jeck ist anders und ich würde in der Tendenz sagen, ja. Ich weiß natürlich nicht, wie lange es dauert, weil auch der Mensch kann Trauma überwinden. Dafür gibt es Techniken, dafür gibt es Therapien. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, was das für ein Trauma ist. Ich habe eine Stute im Training gehabt, die ist im Hänger umgefallen. Also weg, also hat die Balance verloren, ist zwischen der Mittelwand, also da drunter gerutscht und lag im Hänger.
Während der Fahrt oder beim
Während der
Training?
Fahrt, während der Fahrt. Weil man ein bisschen zu schnell um die Kurve gefahren ist. Jetzt hätte man diesem Pferd wirklich nachgesehen, wenn es sagt, in dieses Ding steige ich nicht wieder ein. Hat sie auch erstmal. Wir haben dann erstmal mit einem anderen Hänger trainiert. Und ebenso, wie wir es beschrieben haben, sehr kleinschrittig. Dieses Pferd hatte schon Schiss, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Trauma hat. Also da muss man ja auch aufpassen, was jetzt Angst und was Trauma ist. Es gibt bei den Menschen eine Methode, die heißt Wingwave. Da arbeitet man mit schnellen Bewegungen und Reizen rechts und links von den Augen. Es gibt auch noch eine andere Methode, die heißt EMDR. Das ist übersetzt Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Also man liefert einen Reiz links und rechts von den Augen und das Ziel ist, dass man dort den Mandelkern im Hirn anspricht und ich will jetzt mal ganz vereinfacht sagen, ablenkt und so dafür sorgt, dass der Fokus von dem angsteinlösenden Reiz irgendwie ein bisschen abgelenkt wird. Das ist jetzt sehr komplex, aber es macht Hoffnung, dass auch mit so einer traumatischen Erfahrung weiter trainiert werden kann. Ich bin ja seit kurzem zertifizierte Dualaktivierungs- und Equikinetik-Trainerin. Hätte ich vielleicht bei der Vorstellung was sagen müssen. Und wir arbeiten da mit der Fahne. Also der Michael Gartner hat die gelbe Fahne entwickelt, um das Hin- und Herschalten zwischen den Hirnhemisphären ein bisschen zu unterstützen. Und man kann auch tatsächlich, und da gibt es sehr viele Erfahrungsbeispiele mit dieser Fahne, diese
EMDR.
EMDR-Methode anwenden. Also, wenn ihr die Befürchtung habt oder die Annahme, dass euer Pferd wirklich ein Trauma hat, weil manchmal übernimmt man ja ein Pferd und kennt von der Vorgeschichte gar nicht so viel, holt euch einen Trainer. Ihr könnt mich gerne ansprechen und ich kann versuchen, euch aus der Ferne anzuleiten. Oder wenn ihr hier bei mir in Kärnten seid, dann komme ich natürlich auch vorbei. Und das kann sehr schön unterstützend helfen. Dennoch müsst ihr halt die kleinen Schritte so gehen, wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Und dann wird das Pferd auch wahrscheinlich wieder in den Hänger gehen. Und dann muss natürlich die Fahrweise auch angepasst werden. Herrgott Sakra, warum heizen die Leute mit den Pferden hinten dran so bescheuert durch die Gegend?
Mich hat neulich einer auf der Autobahn überholt. Ich 120, der mit 130 und Pferd und im Anhänger hat mich überholt.
Das ist einfach, da wundere ich mich nicht, ich würde als Pferd da auch nicht wieder einsteigen. Es gibt Leute, da fährst du auch nicht als Beifahrer im Auto mal mit, weil du denkst, dass ich das jetzt hier überlebt habe, ist ein Glück, aber das riskiere ich jetzt nicht nochmal. Und mit den Pferden ist das auch so. Also fahrt langsam, in der Kurve 20. Und egal wie viel Laster und hupende Autos hinter euch, das ist euer Pferd, was hinten dran ist und das ist egal. Ihr seid und ihr verhaltet euch verkehrsrichtlinienkonform, wenn ihr so fahrt. Mit 50 durch die Kurve ist zu schnell. Macht bitte selbst den Selbsttest. Stellt euch mal rein in den Hänger, nicht auf einer Autobahn, natürlich irgendwie auf dem Feldweg und fühlt mal nach, was das Pferd fühlt. In der
Ja.
Kurve, auf der Schotterstraße. Was die da leisten, hinten drin, ist der Wahnsinn. Da kann man eigentlich jedes Mal richtig auf die Knie gehen und Danke sagen, wenn die aussteigen. Die sehen ja nicht, wo sie hinfahren. Die haben ja keinen Plan, ob wir jetzt bremsen, ob da eine Ampel kommt, ob da eine Kurve kommt. Die Pferde müssen das so nehmen, wie es kommt und sich permanent ausbalancieren. Und es ist auch anstrengend. Hängerfahren ist anstrengend für die Pferde.
Ich weiß nicht, ob du das auch machst oder empfiehlst. Ich fahre meinen eigenen Wallach ganz gerne mit breiter Trennwand hinten. Das heißt, vorne ist ganz normal, links ist die Trennwand ganz normal in der Mitte. Ne? Links und rechts die kurzen Stangen. Und dann gibt es ja extra so breite Stangen für hinten, die dann sowohl die Trennwand stabilisieren, als halt auch den Anhänger stabilisieren, weil man braucht halt diese Stange hinten drin. Ne? Die hat ja nicht nur den Effekt, dass das Pferd dann nicht durch die Gegend fliegt und vielleicht die Rampe aufdrückt während der Fahrt, sondern sie stabilisiert ja auch die Wände, ne, und hält das Ganze einfach da. Und das merke ich, dass mein Wallach sich dann leicht schräg hinstellt und damit sie auch definitiv Kurven und alles besser ausbalancieren kann und viel ruhiger steht und auch weniger angestrengt oder geschwitzt aussteigt.
Also, das finde ich, wenn der Hänger so stabil ist durch die lange Stange, finde ich das eine super Lösung. Es gibt Pferde, die schätzen das, eingerahmt zu sein. Es gibt Pferde, die schätzen das gar nicht. Ich weiß, dass Stuten in der Rosse sehr empfindlich sind, wenn der Bauch an die Mittelwand kommt, weil sie natürlich in dem Moment, wo sie sich ausbalancieren, und je nachdem, wie heftig das ist, dann auch nicht anders können, als an der Wand oder an der Mittelwand anzudützen. Ich würde das so ein bisschen abhängig machen von dem Pferd und natürlich Augen auf bei der Hängerwahl, ne? Also ich habe jetzt eine Kundin, die hat gesagt, ach, ich glaube, ich kaufe mir einen Hänger. Also ich habe die Möglichkeit, hier im Stall einen Hänger mit Frontausstieg zu kriegen. Und dann hat sie mir das Modell gezeigt und dann war das so einer, bei dem konnte man nur die hinteren 2 Drittel der Mittelwand schwenken. Und dann habe ich gesagt, ja, der hat zwar einen Frontausstieg, aber die Mittelwandsituation ist total blöd. Und du brauchst auch gar keinen Frontausstieg, weil dein Pferd ist völlig unkompliziert, nach hinten rauszugehen. Also sie hat halt gedacht, Frontausstieg ist so das Gelbe vom Ei. Und also wenn ihr euch einen Hänger kauft, überlegt wirklich ganz genau, holt euch jemand, der euch berät. Diese Investition für die Beratung zahlt sich nach hinten 10-mal aus, weil wenn ihr den da erstmal stehen habt und das Pferd hat da einmal reingekackt, dann könnt ihr den auch nicht wieder zurückgeben. Also nicht so einfach. Aber es ist ganz wichtig, was will ich? Und was habe ich für ein Pferd? Und manchmal haben wir ja auch mehrere Pferde, weil vielleicht stirbt einer und dann habe ich ein anderes Pferd. Und dann muss der Hänger aber auch für das andere Pferd passen, weil ich kaufe ja nicht für jedes Pferd einen neuen Hänger. Also die Wahl des Hängers ist echt eine entscheidende. Und ich rate auch von so einer oder anderthalb Hängern ab. Ich finde die sehr instabil. Und ich sage immer, vielleicht musst du mal mit zweien fahren und dann hast du schon das nächste Problem wieder.
Wollen wir über die Krux im Hänger vielleicht noch ein bisschen sprechen? Also
Die
ich
Krux.
finde die Krux im Hänger, wenn wir da jetzt schon sind, bei was gibt es da so für Möglichkeiten? Also zum Beispiel das, was du sagtest mit dieser Mittelwand, die ist dann quasi von der, also so wie ich den, wenn es der gleiche Hänger ist, aber ich kenne auch so einen Hänger, da ist die Mittelwand zwar rausnehmbar, aber die ist fixiert an Boden und Decke des Hängers. Und zwar nämlich vorne, genau, wo die quasi normalerweise ja im Boden steckt. Na, auch da geht das Ganze bis zur Decke. Und das, was du sagtest, nach 2 Drittel der Wand hast du noch mal so ein Gestänge vom Boden bis zur Decke. Und dann hast du eben das hintere Drittel, was schwenkbar ist. So. Und auch da, wenn man mal eben schnell da was ausbauen will, ne, muss man halt gucken. Da habe ich vielleicht gleich noch eine Geschichte dazu, wo eben die Mittelwand eine riesen Schwierigkeit war. Dann ist das eine so eine Sache. Wir beide haben vorhin schon einmal gesprochen, was ich persönlich schrecklich finde, ist, oder nicht schrecklich, aber im Notfall schwierig ist, wenn die Bruststange eine fixe Stange ist und nicht zweiteilbar und zweizuteilen zu öffnen ist. Siehst du
Ja,
auch so?
sehe ich auch so. Also die, ich sag jetzt mal, moderneren Hänger, die haben eigentlich alle Bruststangen, die von außen zu lösen sind.
Dazu
Also
kommen wir gleich auch noch beim Sicherheitsaspekt, genau. Aber
okay.
überhaupt zwei einzelne, ne?
Ja,
Zwei Hälften.
genau, weil wenn das Pferd sich da drüber legt und die Pferde sind zu unglaublichen also körperlichen, akrobatischen Leistungen da im Hänger fähig, dann hängt das Pferd da und du kriegst es halt nicht von Hand da wieder rübergehoben, ne? Also dann musst du die Stange lösen, damit das Pferd wieder runterkommt. So, und das muss man machen können. Und wenn das nicht vorgesehen ist, dann ist das kein toller Hänger, weil du.
Ja, und der Punkt ist dazu zusätzlich, also nicht nur die modernen Hänger haben das, aber es gibt trotzdem noch genug ältere Hänger, die an sich ja gut sind und die kriegt man gebraucht und so, aber das ist für mich tatsächlich ein Ausschlusskriterium. Vor allem, ich habe ein Pony. Ich habe ein Endmaßpony, da geht das mit den meisten handelsüblichen hohen Brust- und Po-Stangen noch gut. Aber je nach Größe des Pferdes, und dazu hast du vorhin auch schon was gesagt, mit der Kruppe, ne, hinten unter der Stange durchtauchen wollen, ist es wichtig, dass auch die Brust- und die Po-Stange von der Höhe anpassbar sind.
Also ich habe neulich eine Anfrage gehabt, ich biete auch Pferdetaxi an, also ich fahre Pferde und die Anfrage war tatsächlich für ein Pony. Stockmaß irgendwie, keine Ahnung, 1,20 oder so. Und dann habe ich gesagt, kann ich leider nicht bedienen, weil mein Hänger ist für Großpferde ausgerichtet. Natürlich hätte ich da jetzt noch nachrüsten können. Es war aber jetzt eine relativ kurzfristige Anfrage und habe gesagt, also, wenn ihr jetzt jemanden anders anfragt, bitte achtet darauf. Das waren halt Leute, die ihr das Pferd für die Tochter abgeholt haben. Die Eltern hatten nicht so viel Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Die haben noch nie ein Pferd gefahren und wussten auch nicht, worauf sie achten müssen. Und stell dir mal vor, die verladen das Pferd, es steigt auch noch ein und dann ist irgendwie Gezappel auf der Autobahn. Und das kleine Pferd rutscht unter der Stange durch. Die ist vielleicht gerade so, dass es sich noch den Rücken aufreißen kann. Das sind so Gefahren. Ich sage mal, wir können nicht so doof denken, wie die Pferde uns die Situation präsentieren. Aber wir können sehr vorausschauend denken. Wir können,
Ja,
genau, wie die
genau an
Mutter
sowas
mit dem
denken.
Kleinkind, ne? Die
Ja.
Mutter mit dem krabbelnden Kleinkind, die kriegt ein Auge dafür, was das Kind in der nächsten Sekunde im Mund haben wird. Und die
Ja.
räumt den Boden weg mit keine Legosteine, keine Schrauben und so. Und so einen Blick müssen wir auch haben. Wir müssen einfach vorausschauend unsere Umgebung und unsere Situation abtasten, weil die Pferde präsentieren uns den Super-GAU mit Sicherheit irgendwann.
Auch was die Mittelwand angeht, ne? Da denke ich genau daran. Ich habe in meinem Hänger eine Mittelwand, die die untere Hälfte oder was, oder das untere zwei Drittel, ist so eine sehr schwere, aber was ist das, Hartgummimatte oder was man da, Hartgummi-Vorhangmäßig, ne? Finde ich gut für Pferde im Verladetraining, die eben Schwierigkeiten haben, wenn sie links und rechts irgendwie, wenn sie ein bisschen bauchiger sind und das erste Mal Flanke oder Bauch berührt, ne, berührt die Mittelwand. Und wenn das da so ein bisschen flexibel ist, super. Dafür finde ich das fein. Aber für ein Chatty, da ist ein Chatty drin stehen und das wandert auf einmal mit der Hinterhand, weil es sich nicht ausbalanciert und in der Kurve oder was, wandert das unter diese komische Gummimatte. Ne, das sind ja Sachen, genau das, was du sagst. Also daran muss man bitte denken. Was du eben gesagt hast, wir gehen jetzt einfach schon mal direkt in die Sicherheitsaspekte weiter rüber. Was du eben gesagt hast, man muss von außen die Stange lösen können. Da hatte ich auch eine Problematik, dass sich ein Pferd einfach also Gott sei Dank waren wir noch im Ort, ne? Ich bin losgefahren mit dem Pferd und das hat gerumpelt und ich dachte so, okay, ich fahre jetzt erstmal weiter. Ich musste erstmal ein so ein Stück auf eine Straße. Es hat nochmal gerumpelt, noch bevor wir aus dem Ort raus sind. Gott sei Dank habe ich angehalten und habe die Seitentür aufgemacht und das Einzige, was ich gesehen habe, war der Bauch des Pferdes. Das Pferd hat sich losgerissen, hat die Kette, ich fahre ganz gerne mit Kette, weil Stricke, die sich langziehen, mag ich nicht. Und dann im Zweifel haben die Pferde noch den Strick überm Ohr oder was, ne, weil sie sich da total reinhängen und sich dann aufhängen. Aber die Kette zerrissen und hing nicht mal mehr, also quasi mit nur den Vorderbeinen drüber, sondern ist die Bruststange, auf der Bruststange hing die Flanke des Pferdes und das gesamte Pferd war im Vorraum quasi des Anhängers. Ich habe keine Sattelkammer drin, bewusst nicht. Keine Sattelkammer, weil ich eben den Platz möchte für das Verladetraining, weil je mehr Luft und Platz ich eben habe, umso leichter ist es fürs Pferd einzusteigen. So, aber jetzt hing dieses Pferd auf der Stange. Und ich dachte so, was machen wir jetzt? Hinten irgendwie erhöhen geht nicht, damit wir also so das Pferd mit dem Hinterbein irgendwo draufstellen, damit wir dann die Stange aufmachen können. Keine Chance. Und ich war so geschockt und es passiert mir nicht mehr. Und deswegen ist mir die Geschichte so wichtig zu erzählen. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass man die Stange von außen lösen könnte. Ich war so froh, weil wir sind da wirklich am Ortsausgang, waren so ein paar Schrauberjungs mit ihren Mopeds an Garagen. Und haben wir nur gesagt, fuck, könnt ihr uns irgendwie helfen? Feuerwehr, was können wir tun? Müssen wir das Pferd da rausschneiden? Und die waren so clever. und haben gesagt, haben sich das angeguckt von außen. Die hatten von Pferden keine Ahnung, aber von Technik. Und gucken sich den Anhänger an, die Situation, haben das von außen aufgeschraubt und gelöst. Und dann fällt halt von innen quasi die Stange runter und damit war das Pferd frei. Und das kannst du aber wissen, seitdem habe ich Werkzeug im Auto. Hatte ich natürlich auch nicht.
Ja, und du sagst Werkzeug, aber manchmal braucht man auch Werkzeuge, je nachdem, was du für eine Vorrichtung hast, ne? Ob
Richtig,
du
und das muss man
nur.
halt wissen. Das muss man sich angucken. Und jetzt zeigst du hoffentlich gleich was in die Kamera für alle, die das Ganze hier als Video ansehen. Ansonsten gerne mal aufs Video gucken,
Ja.
was dir passiert ist.
Also, wenn ich zu Kunden komme und wir Hängertraining machen, dann weiß ich ja, dass sie mit diesem Teil auch unterwegs sind. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen so ein Stich im Po und gucke mir den Hänger an. Und wenn das dann schon so ein klappriges Teil ist, in Deutschland müssen wir mit den Fahrzeugen alle 2 Jahre zum TÜV, in Österreich müssen wir jedes Jahr zum TÜV, was ich schon mal, natürlich ist das blöd, aber für die Sicherheit auch nicht schlecht. Der TÜV kümmert sich aber nicht um so Sachen wie den Unterboden oder eben auch um die Schrauben, um die Stangen zu lösen. So, und ich sag, wann habt ihr denn das letzte Mal diese Schraube bewegt? Was für eine Schraube? Also, wir sehen hier eine Öse. Das ist das, was an der Außenseite vom Hänger rausguckt. Das ist quasi das Ende von der Schraube, die innen drin die Stangenbefestigung hält. So, und das Werkzeug, von dem du gesprochen hast, ist, wenn man so eine Öse hat, dann hat man gut einen langen Schraubenzieher zum Beispiel dabei, den man da reinsteckt und dann hat man einen guten Hebel, um das zu lösen. Oder man hat auf der Außenseite, gibt es auch Hänger, die haben nur so Muttern, dann braucht man dann halt einen Schraubenschlüssel. So, dann haben wir versucht, diese Schraube zu lösen und die ist dann mal schön abgebrochen. Jetzt haben wir natürlich ein richtiges Problem, weil jetzt haben wir überhaupt gar keinen Anpack mehr, da irgendwas locker zu kriegen. Und da helfen die Jungs nebenan auch nicht, weil da war, jetzt brauchst du eine Bohrmaschine, damit du von innen die Schraube aufbohren kannst. Leute, checkt euren Hänger. Nicht nur, ob das Blinklicht geht, sondern wie ist das mit dem Abrissseil, also mit dem Bremsseil? Wie ist da die Vorrichtung? Beschäftigt euch damit, wie man den Hänger korrekt anschnallt. Die Deichsel, wie verrostet ist die? Der Boden. Wenn das Ding zum TÜV geht, dann fragt den Mitarbeiter, ob ihr selber mal mit in den Graben reinkommt und guckt euch das an. Bittet denen, den Boden abzuklopfen. Die machen das von alleine nicht. Das
Nee,
interessiert die nicht. Die wollen nur
genau.
wissen, ob das Auto bremst, also ob der Hänger bremst und ob die Lichter gehen. Es gibt so viele schlimme Geschichten von Unfällen, auch von Pferden, die durch die Bodenplatte durchbrechen. Horror, ich schlafe nachts nicht, wenn ich an sowas denke, wirklich. Und das hat mir wieder gezeigt, es ist so wichtig, auch in einer Situation, wo es um nichts geht, einfach nur mal so zu überprüfen, geht das noch, mal ein bisschen WD-40 da drauf schmieren. Und dann seid ihr sicher, wenn wirklich der Notfall eintritt.
Oder auch halt einfach nur, wenn die verrostet sind und sich gar nicht mehr bewegen, dann könnt ihr damit nicht fahren. Dann ist das, ne, das ist auch, kenne ich auch von älteren Hängern, gerade von so Planhängern, die viel draußen im Regen standen. Egal ob von innen oder von außen das Ganze dann verrostet ist, du kriegst es nicht mehr bewegt. Was anderes, auch mal eine blöde Situation, habe ich auch in einem Stall erlebt. Das war genau so ein anderthalber Hänger, der eben eine breitere Bruststange und Po-Stange quasi hat, Rückstange. Und da ist offensichtlich ein Pferd mit sehr gesenktem Kopf in den Hänger reinmarschiert und hat sie dann muss den Kopf gehoben haben und hat wirklich von unten nach oben einen Knick in diese Bruststange rein gemacht. Ne? Also diese Stange ließ sich ums Verrecken nicht mehr rausmachen. Die hat sich damit so verkeilt, dass die sich nicht mehr links und rechts hat aus den Ösen rausheben lassen. So. Wie gesagt, das Einzige, was da dann noch hilft, ist eine Feuerwehr. Also wenn du irgendwie so Tierarzt kommt, das Pferd sedieren und dann kommt die Feuerwehr und schneidet das Pferd da raus. Und was du eben sagtest von wegen Boden, wenn ihr überlegt, einen Pferdeenger zu kaufen, empfehle ich auf jeden Fall einen Aluboden. Den Holzboden, den ihr unter der Gummiplane oder diese Gummimatte, die unten meistens ja liegt, seht ihr, wenn ihr unter den Hänger kriecht, ja, ihr könnt auch einfach mal den Hänger einseitig auf eine Bordsteinkante höher stellen und euch selber mal drunter, ne, legen. Das geht
Ja,
auch,
gute
wenn man
Idee.
da sonst nicht drunter kommt, ne? Hat man jedenfalls einseitig die Möglichkeit, dann klopft das mal ab und dann tretet da mal selber drauf und guckt, seid ihr überall noch safe. Weil wenn das noch zusätzlich unterm Pferdehuf wackelt, Ne? Genau, oder ja, was du sagst, die meistens ist es ja so, die Hänger werden nicht kaputt gefahren, sondern die stehen sich kaputt. Ne? Weil die stehen dann im nassen Gras und keine Ahnung. Oder eben so, dass viel ist Nässe, Rost, ne, und halt Gammel, was den Hänger kaputt macht. Und das muss man prüfen. Und genau das macht der TÜV eben nicht. Ja, das heißt, ich wollte noch was sagen, das ist das mit dem Boden. Gilt auch für die Rampe. Also ich finde, eine Holzrampe ist schon in Ordnung, aber auch die muss man halt checken. Für die Fahrt ist der Aluboden auf jeden Fall mein Favorit. Statt dem Holzboden auf jeden Fall eine Gummimatte drauf. Ich habe auch schon Hänger gesehen, die hatten diese, wie heißen diese, Stahllochbleche oder irgendwie Dinger da drauf. Ja, mir wurde mal ein Pferdehänger hingestellt zum Training. Der wurde bei der Tankstelle ausgeliehen, ist aber eigentlich nur noch dafür gedacht, Grünmüll zur Deponie zu bringen. Also für Pferdetransport nicht geeignet, aber zum Verladetraining üben reicht das ja. Nein, Leute, nein. Nein, bitte jedenfalls ein bisschen auch Trittschall, ne? Wenn die Pferde da reinrumpsen, drauftreten auf diesem Metallboden oder auch Holz, purem Holzboden, das ist zusätzlich laut, unangenehm, ne? Da vibrieren einfach da vibrieren die Gelenke oder da ist mehr Schlag auf die Gelenke. Das ist alles, was dem Pferd es nicht schön macht, in den Anhänger zu steigen. Und was ich eben nur noch sagen wollte zu der Trennwand, auch bitte prüfen, man kann so eine Mittelwand immer rausnehmen. Auch die ja vorne, linken, sonst wie irgendwie befestigt sind. Aber ich sag mal, die Otto-Normal-Trennwand, die vorne und hinten im Boden einfach reingesteckt wird in ein Loch und dann über die Brust- und Po-Stangen gehalten werden. So. Diese Trennwände kriegt man in der Regel so raus, indem man sie auf hinten aus dem Loch rausnimmt, wo es befestigt ist, auf eine bestimmte Seite schiebt und dann kann man sie vorne anheben. Relevant zu wissen. Und auch relevant zu wissen, tatsächlich im Notfall, auf welche Seite man ein Pferd stellt. Ich hatte nämlich mal die Situation, dass ich zu einem Notfall gerufen wurde. Da ist ein Pferd im Wald mit einem Auto kollidiert und stand nur noch auf drei Beinen und sollte, also Totalschaden Auto und Schädelhirntrauma Autofahrerin. Die war aber soweit okay, das Auto war halt hinüber, und das Pferd stand dann nur noch auf drei Beinen. Und jetzt war ich ja nun mal nur die im Notfall dazugerufene über drei Ecken. Hey, ich habe gesehen, da kannst du mal hinfahren. Dann bin ich da halt hingefahren. Und eigentlich hätte das Pferd da im Wald schon erlöst werden können. Aber andere Geschichte, nur war ich nicht die Besitzerin, sondern die, die gesagt hat, im Notfall sie fährt. Und da wurde dann mit P Polizei hat die gesamte Waldstraße abgesperrt, dass da keiner mehr langfährt, bis dann endlich mal ein Tierarzt kam und das Pferd sowas von abgeschossen hat. Dann haben ein paar Polizisten und noch ein paar Leute aus dem Stall dieses Pferd quasi in den Hänger getragen. Und End vom Lied, das Pferd wurde noch auf dem Anhänger eingeschläfert.
Oh Gott.
So, jetzt war aber das Pferd auf der Seite, dass man die Trennwand nicht rausheben konnte.
Okay.
Ne? Nur deswegen. Und das sind so Geschichten. Also ich habe schon so viel Bullshit erlebt mit Pferdeanhängern. Deswegen will ich das halt mit euch teilen. Hier, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Guckt im Notfall auch. Also da hätten wir das Pferd einfach auf die andere Seite legen, ne? Also verladen müssen, weil es fällt halt hin, wenn
Ja.
es eingeschläfert wird. Es liegt dann da auf dem Hänger. Und zwar auf der breitgestellten, ne? Mit der breitgestellten Trennwand, aber es liegt da halt einfach irgendwie dazwischen. Und das Pferd da dann rauszukriegen, das war halt, natürlich gehen wir nicht davon aus, dass man ein Pferd einschläfern muss auf dem Hänger, aber wirklich, das Pferd schon auf drei Beinen, also das Knie war komplett zertrümmert und offen und nicht mehr reparabel. So, und die haben halt auf dem Hänger geröntgt und das auf dem Hänger festgestellt und dann halt auf dem Hänger eingeschleppert.
Ja, also die Tatsache, sich mit dem Gefährt mal wirklich vertraut zu machen, das ist, glaube ich, jetzt echt ein super Tipp, weil gerade die Menschen, die haben zwar einen Hänger, aber fahren halt nur ganz selten, das ist schon auch toll, ne? Einfach die Investition getätigt zu haben, aber so wie mit den Dingen im Alltag, die ich viel benutze, da kenne ich mich halt super aus, die kann ich blind bedienen. Und jetzt bei mir, ich fahre wie gesagt zweimal die Woche, ich kenne meinen Hänger auch in- und auswendig so. Aber wenn das bei euch nicht so ist, dann nehmt euch doch einfach mal Zeit. Man vergisst das, deswegen ist ein guter Tipp mal, wenn man Sonntagabend vielleicht auch die Trainingswoche mit seinem Pferd plant, einfach mal sich einen Punkt zu machen und sagen, Equipment-Check. Dazu könnte ja auch mal gehören, gucken, ob die Steigbügel noch intakt sind und keine Ahnung, was man sonst noch alles überprüfen kann, ob das jetzt bald mal in die Grütze geht. Aber dazu gehört eben, wenn du einen Hänger hast, auch dein Hänger. Ja.
Lass uns noch ein bisschen über die Sicherheit nochmal sprechen. Du hast jetzt schon gesagt, also Unfallverhütung auch beim Fahren. Beim Verladen haben wir es jetzt, glaube ich, auch soweit, ne? Wichtig ist vielleicht noch beim Ausladen, dass man bitte nicht hinter der Rampe steht, wenn man sie aufmacht, sondern daneben. Das wäre noch wichtig. Was haben wir noch? Was ist denn während der Fahrt oder bei Unfällen? Lass uns darüber noch sprechen.
Ja,
Also das eine hatten wir Stange von außen lösen können.
Also je nachdem, was da so passiert, ne? Also wenn jetzt das Gespann sich aufgeschaukelt hat, schon drei Autos da reingefahren sind und Massenkarambolage ist, dann machen wir sowieso erstmal selber gar nichts. Dann rufen wir die Polizei und die Feuerwehr und Krankenwagen und so. Wenn das noch überschaubar ist, dann gucken wir natürlich erstmal, dass wir in Sicherheit bleiben. Wenn wir aussteigen, dann ziehen wir uns die Warnweste an und sichern erstmal den Bereich, wenn wir es geschafft haben, noch auf den Seitenstreifen zu kommen mit dem Warndreieck. Natürlich ist es von Vorteil, wenn wir dann nicht alleine sind, sondern einen Begleiter haben. Also ich würde immer sagen, wenn man längere Fahrten antritt, auf jeden Fall zu zweit, damit man in so einer Notfallsituation sich gegenseitig helfen kann, auch sich gegenseitig beruhigen kann. Ich war auch schon mal in einer Situation, wo ich wirklich angefangen habe zu hyperventilieren, weil ich gedacht habe, scheiße, ich komme hier alleine nicht mehr raus. Und dann wirklich Ruhe bewahren, Hilfe rufen und keine komischen Sachen machen, weil auch auf dem Seitenstreifen seid ihr nicht sicher. Es werden so viele Leute überfahren, weil die Autos zu eng sind oder du eingesogen wirst von so einem LKW. Keine wilden Sachen. Es hilft dem Pferd ja auch nicht, wenn du da getötet wirst, dann, ne? Wenn die Möglichkeit besteht, rausfahren auf eine Raststelle oder eine Ausbuchtung auf der Autofahrt. Und ja, also das Thema Sicherheit ist ein sehr komplexes Kopf einschalten, wirklich Ruhe bewahren, Kopf einschalten und zu überlegen, was tue ich. Wenn ich eine Kamera habe und das Pferd beobachten kann, dann merke ich vielleicht auch, wenn eine Situation sich hochschaukelt und dann fahre ich lieber einmal vorher raus, um das Ganze zu beruhigen, nicht zwingend, um hinten reinzugehen und zu sagen, ich bin schon alles gut, ne? Das denken viele, dass sie ihr Pferd beruhigen, aber viele Pferde haben dann auch den Eindruck, die Fahrt ist jetzt gleich zu Ende. Lieber nicht, aber mal das Gespann zum Stillstehen kommen lassen, selber durchatmen und dann gucken, beruhigt sich das Pferd und dann weiterfahren. Wenn ich über die Kamera sehe, dass das Pferd unter der Stange durch ist, dann natürlich rausfahren, die Stange lösen und wenn ich dann einsteigen möchte durch die Vordertür, muss ich darauf gefasst sein, dass das Pferd mir entgegenkommt. Vorsichtig sein, wirklich die Eventualitäten im Kopf behalten und nicht hektisch werden. Und ansonsten würde ich mal sagen, bieten wir hier unseren Zuhörern an, konkrete Situationen mal zu schildern, dann können wir auch konkret Antwort geben, weil sonst ist es wirklich komplex. Und es
Ja,
gibt so viele
absolut.
Situationen, so viele Erfahrungen. Und nur weil das bei dem einen vielleicht gut gegangen ist, ist nicht die Empfehlung für den anderen, ne? Also muss man
Ja, da gibt
aus.
es ja alles. Das stimmt. Mir fällt jetzt spontan noch ein, ich würde wahrscheinlich gucken, dass ich immer einen Ersatzhalfter und Strick oder Longe dabei habe, weil auch da, wenn das Pferd sich halt losreißt und du stehst da irgendwo auf der Autobahn, brauchst du vielleicht noch einen Halfter. Also, genau,
Ja,
also was
guter
sowas
Punkt.
kommt, ja. Ich denke gerade noch an eine Sache, darüber haben wir noch nicht gesprochen, kann auch zu Unruhe führen, ist das Thema Beinschutz. Viele fahren immer mit Beinschutz. Ich habe die Erfahrung bei meinem Pferd gemacht, er hasst es, er will die abschütteln auf dem Hänger, wenn er schwitzt dann. Und dann fließt der Schweiß runter und kitzelt und dann fängt er an zu treten und will den Beinschutz abtreten. Und damit hast du dann erst recht die Unruhe. Also auch das ist so von Pferd zu Pferd irgendwie abhängig und unterschiedlich.
Also ich verlade grundsätzlich ohne Beinschutz, weil ich verlade ja auch so, dass die Pferde ruhig stehen und nicht an der Rampe runterschrappen, weil ich natürlich auch beim Aussteigen das Pferd so dirigiere, dass es schön mittig runtergeht. Da gibt es auch Tricks. Da, wie gesagt, wenn ihr uns zum Training bucht und so, dann kriegt ihr das natürlich alles. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber auch sonst bin ich mit Beinschutz oder alles, was am Bein ist, halt sehr vorsichtig, weil es gibt Studien, die ganz klar die Wärmeentwicklung beschreiben am Bein und so wie du sagst, ne, wenn dann sogar der Schweiß läuft. Pferde, die wirklich so ein bisschen Risikokandidaten sind, da kann man auch mal Gamaschen anziehen. Aber diese Transportgamaschen, die gehen ja auch über das Sprunggelenk und über das. Hier vorne auch, ne?
Nee, kommt aufs Modell an.
Ja,
Aber auf
also
jeden Fall
die.
halt um die Hufe, um die Fesselgelenke, ne, bis zum Karpalgelenk hoch
Genau,
oder
und die
halt übers
Pferde, die
Sprunggelenk.
zeigen ja schon, die gehen da wie der Storch im Salat. Und natürlich kann man auch das trainieren. Aber ich sehe den Nutzen nicht, weil wenn das Pferd im Hänger rumrandaliert, dann habe ich, glaube ich, vorher auch was falsch gemacht.
Und wenn das Pferd wirklich mit Beinschutz seitlich von der Rampe rutscht, dann schiebt es den Beinschutz auch einfach nach oben. Und hat man dadurch vielleicht eventuell auch noch sogar noch mehr Verletzungspotenzial. Also das ist auch alles schon erlebt, aber das ist Ermessenssache. Im Winter, wenn ein erfahrenes Turnierpferd im Winter mit Beinschutzfahnen, sind die Beine ein bisschen warm, weil da so schnell erhitzt sich ja dann nicht. Also es geht ja vor allen Dingen um die Bewegung. Ne, die Studien messen das ja meistens in Kombination mit Bewegung. Aber klar, alles Ermessenssache. Wir wollen es nochmal ansprechen. Wir machen es beide nicht. Genau.
Aber
Ich
weißt du,
habe
der
noch.
Punkt ist, viele kaufen das,
Ja,
weil sie denken,
es
das
muss.
muss so.
Ja, nein, muss es nicht. Ihr
Genau.
Leben muss es nicht. Genau. Ich habe noch, ja, Sicherheit haben wir noch. Passendes Zugfahrzeug mit passender Anhängerlast. Auch
Ja.
relevant.
Also ihr kommt in Teufels Küche, wenn euer Fahrzeug zu schwach ist für das, was hinten dran hängt, ne?
Ja.
Also, wenn ihr selber nicht wisst, wie ihr den Fahrzeugschein lesen sollt, dann fragt mal einen in eurer Werkstatt, was das Auto ziehen darf. Es ist auch toll, sich so einen Superhänger, so einen Maxi zu holen, aber wenn der schon mal 1,5 Tonnen wiegt und ihr dann auch vielleicht einen Norica habt oder einen Shire, dann
Ja,
reicht
oder
das
halt
nicht.
zwei Warmblüter A600, dann seid ihr bei 2,4 oder bei 2,7 Tonnen. Ganz
Richtig.
genau, ja.
Also ich habe
Und
damals meinen Hänger wirklich nach diesen Kriterien ausgesucht. Der wiegt nur 750 und dann kommt dann noch eine kleine Sattelkammer dazu. Aber da wusste ich, der Hänger an sich ist leicht. Und wenn ich zwei Pferde einlade, dann kann ich das mit meinem Zugfahrzeug noch stemmen. Heute habe ich ein anderes Fahrzeug, aber ja, das muss natürlich zusammenpassen.
Und das ist auch lustig, weil ich habe meine hat auch nur 700 Kilo. Das Problem ist, mein Pony wiegt nur 400. Das ist fast zu leicht. Nur zur Info. Je nachdem, auf was für Strecken ich fahre, ich habe den lange gefahren von Berlin-Brandenburg nach Hessen und die A9, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die hat so, das ist gefühlt ja, sind da alle 2 Meter, sind da Furchen auf der Straße. Das heißt, macht immer so dumm, dumm, dumm. Das heißt, irgendwann hat sich der Hänger aufgeschaukelt, weil mein Pony für den Hänger, also dieses Gespann war zu leicht. Das heißt, ich musste da 60 fahren, damit sich das nicht aufschaukelt. Auch nur zur Info. Also da wäre ein Anhänger mit mehr Grundlast tatsächlich ruhiger gewesen von der Fahrt, ne? Aber davon, ne, das ist nochmal eine andere Sache. Dann gab es noch das Thema Fahrsicherheitstraining. Sowas kann man machen. Du hast noch was Schönes gesagt. Du hast eine, was für eine Lizenz erworben?
Eine Transportbefähigung. Also weil
Ah
ich das
ja.
professionell mache, musste ich tatsächlich eine Prüfung machen. Und bei der Prüfung lernt man halt nicht nur, wie man Pferde fährt, sondern auch Schweine, Rinder und Ziegen und Schafe. Aber das ist schon sehr interessant. Also die Sachen, die man denkt, weiß ich alles oder brauche ich nicht wissen. Doch, zum Beispiel hier in Österreich darf ich mit meinem Gespann nur 80 fahren. Und zwar egal, ob da ein Pferd hinten drin ist oder nicht. Ist aber auch ein guter Richtwert, weil bei 100 sind die Fahrtgeräusche schon mehr. Und natürlich, je schneller ich bin, umso unangenehmer ist es fürs Pferd, wenn dann tatsächlich mal irgendwas passiert. Ne? Also passt eure Fahrweise an. Und wenn ihr sowieso nicht schneller fahren dürft, dann ist das gut, das zu wissen. Weil mich haben sie mal schon geschnappt, da bin ich mit dem leeren Hänger 100 gefahren und musste Strafe zahlen.
Ach krass, das heißt, selbst wenn ich hier in Deutschland meine 100er Zulassung habe und den 100er Aufkleber hinten auf dem Hänger habe, darf ich in Österreich trotzdem nur 80 fahren.
Ja, in Österreich
Ja,
ja.
gute Info.
Also wenn du mich besuchen kommst, schön brav
Jawohl,
sein.
jawohl. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass es jedenfalls in Deutschland eine Einstreupflicht im Anhänger gibt. Lustigerweise nicht als Sicherheitsaspekt für die Pferde, sondern damit kein Mist und Urin austritt und auf die Straße gelangt. Nur zur Info, das kann sonst, wenn das mal kontrolliert wird und das ist keine Einstreu im Hänger, kann das eben auch wahrscheinlich teuer werden, ne? Oder irgendwas
Ja.
kosten. Ich weiß jetzt nicht, wie
Also es ist
teuer.
einfach nicht regelkonform. Wie hoch die Strafe ist, weiß ich nicht. Das ist genauso mit dem Anbinden. Du bist verpflichtet, das Pferd anzubinden. Ja. Die Einstreu, das ist aber auch, da nehmen wir bitte Späne, ne? Kein Stroh. Weil die Einstreu, wenn du jetzt die Sicherheit fürs Pferd ansprichst, die ist natürlich dann in der Lage, die Flüssigkeit aufzunehmen und auch dafür zu sorgen, dass das Pferd nicht auf der glatten Gummimatte rutscht. Stroh schafft das meistens nicht so schnell, ne? Deswegen ist Stroh keine gute Einstreu.
Macht halt oft weniger Sauerei, wenn das Pferd das mit beim Rückwärtslaufen mit rausnimmt, aber die Sauerei ist uns egal. Deswegen gut,
Genau.
dass wir es noch
Und
erwähnt haben.
wenn ihr mit Einstreu gearbeitet habt, unbedingt den Hänger auch danach sauer machen, weil sonst fixiert die Einstreu die Feuchtigkeit an der Stelle und dann habt ihr auch eine Situation, die ihr nicht wollt, ne? Und wenn das Pferd richtig eine lange Fahrt hatte, den Hänger besonders sauber machen. Weil wenn das Pferd dann doch ein bisschen Stress gekriegt hat und der Hänger nach Stress riecht und das nächste Mal das Pferd da einsteigen soll, dann wird das Pferd diesen Stress wieder riechen und sagen, Genauso, wenn mit dem Hänger, mit dem ihr fahrt, vielleicht andere Pferde verladen werden oder sogar andere Tiere. Ne, wenn ihr einen Hänger vom Bauern leiht, der davor drei Schweine drin hattet und das Pferd da nicht einsteigen möchte, hat es einen guten Grund dafür, weil ich würde das als Pferd dann auch nicht tun, weil Pferde und Schweine, es geht gar nicht.
Ja, guter Punkt. Was neben der Einstreu im Hänger übrigens noch Pflicht ist, ist, dass man den Pferdepass bei der Fahrt dabei hat. Nur zur Info. Hat jetzt nicht mit Sicherheit, nichts mit Sicherheit zu tun, aber vorgeschrieben. Ach, und bitte, 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 falls es noch jemand kennt oder macht, Pferde bitte nicht gesattelt oder getränzt transportieren. Also selbst wenn man zum Training drei Orte weiterfährt, und das Pferd vor Ort nicht so ruhig steht, dass es sich dort satteln lässt, dann habt ihr ein anderes Thema. Also das bitte nicht machen. Auch hier ist irgendwie die Gefahr zu groß, dass ein Steigbügel runterkommt, sich irgendeine Schnalle, das Gebiss oder irgendwas, irgendein Riemen irgendwo verheddert und das Pferd dann im Anhänger anfängt zu kämpfen und euch das auseinandernimmt und sich selbst verletzt, ist einfach zu groß. Und vor allen Dingen, ihr wisst ja auch nie, was dann noch passiert. Ihr wisst nie, ob der Hänger umfällt und gerade auf, keine Ahnung, an der Ampel, da sind Menschen unterwegs, Fahrradfahrer, sonst was. Ihr wisst nicht, wen ihr damit gefährdet, ne? Deswegen, ihr seid nicht alleine auf der Welt, wenn ihr damit unterwegs seid.
Hatten wir eigentlich schon den Tipp gegeben, Kopf einschalten?
Ich glaube schon.
Haben wir schon
Aber
Kopf einschalten?
kann man nie oft genug sagen,
Kopf
oder?
einschalten,
Auf jeden
Kopf
Fall. Kopf
einschalten.
einschalten macht total Sinn. Und auch wenn wir das schon immer so gemacht haben, kann man das mal reflektieren. Genau. Ich hatte noch eine Sache geschickt bekommen, das wusste ich nicht. Wenn man im Stau steht mit dem Pferd, und das Pferd unruhig wird oder eben die Sonne knallt und es einfach eine krasse Hitze ist und der Fahrtwind fehlt, weil es ist ja nun mal möglich, im Sommer ein Pferd zu transportieren. Der Fahrtwind, ne, haben wir die Verdunstungskälte, auch wenn das Pferd ein bisschen schwitzt, haben wir nicht im Stau. Da habe ich die Info bekommen, dass es wohl möglich ist. Das ist jetzt nicht gesichert, aber es wurde hier schon zweimal quasi selbst durchgeführt. Es ist möglich, bei der nächsten Autobahn-Polizeidienststelle anzurufen. Die kann man ja dann im Stau recherchieren. Und die Situation zu schildern und die Person, die es geschrieben hat, danke dafür, für den Tipp, hat dann schon sich zweimal von der Polizei aus dem Stau heraus eskortieren lassen können. Das heißt, auf dem Standstreifen wird man dann von der Polizei von der Autobahn geleitet und kann dann eben weiterfahren, bevor da das Pferd ja, zu sehr schwitzt, unruhig wird, eskaliert oder sonst was passiert. Gerne einmal je nach Bundesland und so checken, aber ich fand die Info super interessant, wusste ich noch nicht und das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall.
Ja, wusste ich auch nicht. Ich hatte auch schon mal so eine Situation und danke an mein liebes Pferd, dass er das ausgehalten hat, aber es war echt schlimm. War echt schlimm. Und du weißt ja auch nicht, es gibt ja manchmal Situationen, da stehst du 6 Stunden.
Ja, genau, ja. Wir hatten noch ein paar Instagram-Fragen. Und zwar, also die eine Sache hatten wir schon mit dem Trauma. Ah, und dann haben wir was zweimal gefragt bekommen. Das Pferd geht zwar artig hoch, bleibt aber nicht im Hänger stehen und geht gleich zurück. Wie kann man das Warten üben? Ein bisschen hast du es ja schon erwähnt, aber kannst gern noch mal
Genau, also mein
zusammenfassen.
Ziel ist, bevor ich die Stange zumache oder überhaupt, dass das Pferd ruhig stehen bleibt, bis ich das Kommando gebe für rückwärts. Wenn du keine Idee hast, wie du das üben sollst, dann sprich uns gerne an. Also wir kommen ja, glaube ich, gleich auch noch zu dem Online-Training.
Genau.
Auch das kann man wunderbar online vermitteln. Und ich weiß, dass das manchmal braucht es halt den richtigen Stups für die Leute, das Verständnis für dieses Training zu kriegen. Und dann sind die in der Lage, sich selber auch zu helfen, ne?
Absolut.
Weil es ist immer das Gleiche. Es ist auch kein Hexenwerk. Also
Passt dann auch die nächste Frage zu, nämlich wie am besten mit einem Jungpferd starten, um es nicht gleich zu verkacken? Frage
Ja,
für einen Freund, Zwinker.
Frage für einen Freund. Also wenn du ganz viel Glück hast, dann hat natürlich der Züchter im Fohlen-ABC auch schon mal Mama und Fohlen zusammen in so einem Ding gehabt. Ansonsten spielerisch. Also
Positiv.
wenn ich mein Mindset schon so ausrichte, dass ich sage, wir haben heute eine richtig geile Zeit, wir machen Blödsinn. Und die Jungpferde oft. Wirklich, das ist halt das Schöne an den Jungpferden. Die sind neugierig und wenn die nichts Schlimmes erleben, dann kommen die da rein, dann machst du ein bisschen Blödsinn mit denen, dann fütterst du sie da drin, streichelst sie an der Lieblingsstelle, dann gehst du wieder raus, dann gehst du wieder rein. Ganz spielerisch, nicht mit der Idee, irgendwo hinfahren zu wollen. So, und dann machst du ein paar Wiederholungen, dann gibst du dem Pferd wieder ein bisschen Pause, dann machst du nach 2 Wochen das nochmal mit Mama oder ohne Mama, je nachdem, ob das. Also wie jung
Wie
das Pferd
jung,
ist.
ja.
Genau, wenn das ein Dreijähriger ist, nicht dann Verladetraining und dann noch einreiten oder nach dem Reiten nochmal schnell Verladetraining. Verladetraining ist eine Einheit. Das erfordert Konzentration, Aufmerksamkeit. Da passiert im Körper was, haben wir vorhin besprochen, instabile Untergründe und so. Respektiert, dass das für das Pferd eine Leistung ist und seid dankbar, wenn das Pferd das mitmacht und macht es für das Pferd so lustig, spielerisch und angenehm wie möglich.
Sehr schön. Ich habe, glaube ich, so generell zum Verladen noch eine letzte Idee, nämlich es kommt, eben hast du es schon gesagt, mit spielerisch, aber es kommt immer mit der auf die Intention und Haltung des Menschen an und auch die Fragestellung, die man stellt. Also, wenn ich verlade, ich werde das mal gucken nächstes Mal, so mit, du gehst, ne, das Pferd geht auf der einen Seite rein und ich gehe auf der anderen Seite rein, aber ich gehe halt meistens vor, so, und alleine nicht den Gedanken zu haben, also ich stehe ganz vorne im Hänger drin, habe eine lange Longe, hatte ich schon bei einem Pferd und habe dann einfach gar nicht gefragt, gehst du rein? Sondern ich habe gefragt, auf welcher Seite möchtest du denn reingehen? Und damit habe ich eine ganz andere Haltung. Und dann sagte das Pferd, wir haben immer, ich weiß es nicht, wahrscheinlich rechts geübt, weil wir haben, führt ja von links und so. Und dann ist er links reinmarschiert. Habe ich gesagt, ach guck. Gefällt ihm irgendwie besser. Ist ja auch okay, ne? Dann haben halt eine Seitenpräferenz. Also alleine auch hier, dass man mal darüber nachdenkt, wie stellt man eigentlich die Frage an das Pferd oder welche Frage stellt man an das Pferd? Weil das da reingeht, das war überhaupt nicht für mich zur Debatte, sondern nur links oder rechts.
Meiner, habe ich ja jetzt schon gesagt, ist halt ein alter Hase, routiniert, ich habe keine Diskussion mehr. Wenn wir zum Hänger gehen, hat er aber so ein kleines Ritual. Dann also das ist gar nicht ein Ritual, das ist halt pferdetypisches Verhalten. Er schnuppert an der Rampe und dann dreht er sich immer noch mal um zu den Kumpels, als wollte er noch mal sagen, ist da bei euch alles in Ordnung? Was macht ihr da eigentlich gerade? Ich muss jetzt gehen, aber ich komme gleich wieder. Also so ein bisschen vermenschlicht interpretiert. Ich lasse ihm die Zeit. Es ist irgendwie, er braucht das und dann sage ich so, hast du alles gecheckt? Dann komm, lass uns reingehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, komm, 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 ich habe keine Zeit, irgendwie ist das auch unfair, weil die Tatsache, dass ich den da von seinen Kumpels wegnehme, das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In der Natur gibt es das nicht, dass ein Pferd mal für 2 Stunden weg ist und dann wiederkommt. Die sind in der Herde oder sie sind nicht in der Herde. Entweder sind sie gesund, dann gehen sie mit, oder sind tot, dann bleiben sie zurück oder krank. Dann kann ich doch mal empathisch sein und sagen, du darfst auch ein bisschen dich einbringen in diesen Prozess. Und wenn du da diese eine Minute brauchst, um nochmal zu verifizieren, ist das alles so wie immer, kriegst du die Minute. Es ist nur eine Minute. Es ist nicht schlimm. Auch wenn wir so ungeduldig sind und denken, wir müssen los, es ist nur eine Minute. Gebt euch den
Und
Pferden die Zeit.
ja, und auch das perfekte Verladen muss nicht in 20 Sekunden geschehen sein. Wenn es 3 bis 5 Minuten dauert, ist es für mich immer noch das perfekte Verladen. Vielleicht auch mal für den Hinterkopf.
Ja, wer sagt überhaupt, was perfekt ist?
Ja, nehme ich Hänger drauf, fährt sie den Hänger und trabt hoch und brummelt freudig dabei und macht am besten mit dem Schweif alleine die Stange hinten zu. Das
Ja.
natürlich nicht, ne? Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich halt ganz oft mitbekomme. Aber der geht nicht, ja, der geht halt nicht sofort hoch. Dann schnüffelt er nochmal kurz, schnuppert er mal kurz irgendwo und dann geht er hoch. Ja, dann lass ihn doch. So super. Der soll
Das ist
sich
so.
seine Sicherheit finden.
Wir lassen uns natürlich auch so ein bisschen beeinflussen von dem, was wir so sehen und was uns als ideal vorgestellt wird. Und dann gibt es halt noch diese ganz spektakulären Sachen, wie das Pferd galoppiert in Fahnenhänger.
Ja, kann ja jeder
Leute.
machen. Aber vielleicht nicht dein Pferd, so, ne?
Auch da, ne, das kann halt gut gehen, sind halt einfach die Gefahrenquellen potenzieren sich bei solchen Aktionen. Nicht jeder von uns ist geeignet, als Stuntreiter irgendwie zu sein. Aber genau, wenn wir uns alle nur mal auf die Basics konzentrieren würden und so wie du sagst, ne, dem Ganzen Zeit geben, dann müssten wir nicht mehr diese Statistik haben von 50% der Pferde, die dort Probleme zeigen.
Ja, ganz genau. Also 3 bis 5 Minuten tiefenentspannt. Pferd atmet, hat den Kopf unten, zittert nicht, will nicht rückwärts rennen und sich losreißen, will nicht steigen, treten, sonst was. So, das reicht uns.
Genau.
So, dann kommen wir zu dem, was du eben schon angekündigt hast, nämlich du bietest das Ganze auch als Online-Einheit an. Und das fand ich höchst spannend. Wie funktioniert das und wie kommt man da zu dir? Oder wer da jetzt Interesse hat
Genau,
oder Interesse
also
hat.
was man braucht, ist halt eine Internetverbindung, weil es ist ja online. Ich mache das entweder über Zoom oder über WhatsApp Video Call oder FaceTime. Und wie gesagt, da braucht man eine Internetverbindung für, wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, dann kann man auch das Handy irgendwo fixieren, so dass ich den Hänger gut sehen kann, auf dem Stativ oder irgendwo am Baum binden. Wenn man eine zweite Person hat, ist noch ein bisschen besser, dann kann die das begleiten. Aber wenn das Pferd, das Handy an einer Stelle steht, kann ich auch meistens recht gut sehen. Und der große Vorteil ist, dass ich Leute unterrichten kann, die sehr weit weg sind oder eben auch so weit weg, dass eine Anfahrt schon recht teuer wäre und lang. Ich habe neulich eine Anfrage gekriegt, da wäre ich 2 Stunden unterwegs gewesen. Das kann natürlich keiner zahlen und ich muss sagen, es ist für mich auch sehr mühsam, 2 Stunden irgendwo hinzufahren, weil in der Zeit kann man schon arbeiten. Und viele denken auch, wenn sie dann den Trainer gerufen haben, der ist jetzt 2 Stunden gefahren, ich habe da schon 300 € für die Anfahrt gezahlt. Dann muss der aber auch mindestens irgendwie 1,5 Stunden mit dem Pferd arbeiten, damit sich das auch lohnt.
Oder das
Und
Pferd muss auf jeden Fall oben gewesen sein.
das Pferd muss auf jeden Fall oben. Das haben wir natürlich in der Situation online sehr viel lockerer, weil wir haben zwar dann, wir verabreden uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ich sage jetzt mal heute um 1, dann ist das alles schon aufgebaut, das Pferd kommt an den Hänger. Ich sehe schon, das fühle ich durch den Äther. Ich merke schon, wie der Besitzer drauf ist. Und wenn ich merke, dass da schon ich schon Krampf im Bauch kriege, dann sage ich erstmal ho, ho, ho und dann mache ich erstmal was mit dem Besitzer. Dann gucken wir, wie das Pferd so drauf ist. Und dann haben wir die wirklich flexible Möglichkeit, das Training nach 20 Minuten zu beenden. Das ist für mich auch nicht schlimm. Da bin ich sehr großzügig. Ich habe genug zu tun und dann berechne ich auch nur die Zeit, die trainiert wurde. Oder wir haben die Situation, dass wir viele Fragen haben zum Beispiel, dann hängt man halt noch ein bisschen was dran. Wir haben immer die Situation, dass dem Pferd Pause gegeben werden kann und in der Pause dann fragen. Also es ist jetzt auch wie beim 1:1. Ein weiterer Vorteil ist noch, das habe ich jetzt im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, gemerkt, dass wenn ich durch die Kamera das Ganze beobachte, dass ich viel fokussierter bin, weil ich kriege die ganzen Umgebungsreize. Wer fährt da gerade mit dem Auto? Kommt da jemand und will eine Frage stellen? Das kriege ich alles nicht mit, weil ich so konzentriert auf jede Bewegung bin. Und wenn die Internetverbindung gut ist, dann hat man auch keinen Versatz und dann sehe ich in Echtzeit, was das Pferd tut und kann sofort eingreifen und sagen, stopp, halt oder jetzt geh noch ein bisschen weiter. Ich weiß auch, wann das Training dann abgebrochen werden muss. Ich kriege das Ohrenspiel, ich kriege den Muskeltonus vom Pferd mit. Ich kann wirklich sehr gut beobachten. Diese Hürde, die viele haben, sich einen Trainer zu suchen, also erstmal einen zu finden, das hat man natürlich dann auch online, aber dann muss der kommen und dann kostet das so viel Geld. Das ist eine Hürde, die viele halt nicht nehmen. Und das finde ich sehr schade. Und ich möchte mit meinem Angebot halt auch dafür sorgen, dass die Leute sagen, ich probiere das einfach mal aus. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und wenn ich dann nur 20 Minuten mit der schnacke und dann merke ich, passt nicht, dann können wir das ja auch wieder beenden. Also der finanzielle Aufwand ist sehr viel geringer. Und wie gesagt, es gibt überhaupt gar keinen Druck, dann Training 1 Stunde zu machen, wenn das Pferd nach 10 Minuten schon fertig ist. Es gibt natürlich auch eine Einschränkung. Also wenn wir wirklich traumatisierte Pferde haben, geht das meistens einher mit auch traumatisierten Besitzern. Und dann, wenn zwei mit so einem Päckchen auf der Schulter miteinander arbeiten sollen, dann ist es natürlich schwierig. Dann ist es besser, jemand könnte vor Ort das Pferd an die Hand nehmen und erstmal den Besitzer wegschicken, dass erstmal diese Energie schon mal nicht mehr da ist. Und einfach, weil ich bin als Trainerin, bin ich ja nicht belastet mit dem Trauma. Ich kann halt maximal unemotional, ohne das jetzt werten zu wollen, aber ich gehe einfach meinen Werkzeugkoffer durch und ich überlege, was braucht das Pferd jetzt in dieser Situation? Und ich nehme das nicht persönlich, ich bin nicht traurig, ich fühle mich nicht ungeliebt, wenn das Pferd da nicht reingeht. Ich bin halt einfach total neutral und das hilft manchmal. Also es hilft sehr, also in den meisten Fällen hilft das schon mal enorm. Das ist natürlich nicht möglich. Es sei denn, man kann sagen, für das Online-Training holt der Besitzer sich eine Kollegin oder so, die das dann macht, ne? Aber so phobische und traumatisierte Pferde, da muss man gucken, ob man dann an seine Grenze stößt. Aber das ist in den seltensten Fällen so. Die meisten Fälle sind relativ, also oft sehr schnell zu lösen, weil es sind so diese immer die gleichen berühmten Knackpunkte. Und wenn man diese Knackpunkte aufgeknackt hat, dann flutscht das und man kommt vielleicht schon zu dem nächsten Schritt und man kann den Besitzer anleiten, das selber zu machen. Ne, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist halt unser Credo. Ich
Und
will ja
das,
nicht,
ja,
dass die
und
mich für jeden Kiki dann immer anrufen, sondern die sollen das selber können. Und das ist online tatsächlich sehr gut möglich.
Als ich das gehört habe, dachte ich so, hätte ich nie dran gedacht, das online anzubieten. Es ist ja aber wirklich der riesengroße Vorteil, vor allen Dingen, wenn du sagst, es geht ja darum, überhaupt erstmal eine feine Körpersprache. Also wahrscheinlich arbeitest du auch nicht sofort am Anhänger, ne? Auch online.
Das ist halt die Frage, wie sich die
Genau.
Situation stellt.
Genau. Ne? Aber dieses, ich kenne das halt ganz häufig so, dass der Besitzer mir gerne erstmal das Pferd in die Hand drückt und direkt halt mal will, dass ich das mache. Und in die Situation kommst du nicht. Das heißt, du befähigst ja die Menschen noch mal ganz anders, sich mit sich und dem Pferd zu beschäftigen und dem, wie kann ich das Pferd eigentlich anleiten, etwas zu lernen und sich mit etwas auseinanderzusetzen. Das ist ja so hilfreich, weil ich eine coole Sau bin und also ich jetzt als Steffi, als Trainerin, ich habe das gelernt und ich habe wahrscheinlich schon 300 mehr Pferde am Anhänger gehabt als die meisten Pferdebesitzer. Davon ist so in der Praxis. Ja, bei mir klappt das dann eher. Das hilft ja bei dem Besitzer nicht, weil solange der Besitzer angespannt ist und es nicht umgesetzt kriegt oder es alleine probiert und es dann irgendwie, dass wieder irgendein Fehler passiert und was schlimmer ist, das Pferd wieder ins alte Verhalten zurückfällt. Ja, man kommt da zwar oft schneller wieder raus, aber das ist halt erstmal da. Und wenn du natürlich direkt unter so einer Anleitung dich so da durcharbeitest und das zusammen mit dem Pferd erarbeitest, wie wertvoll ist das denn? Und zwar halt für alle Situationen. Weil, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es total Wumpe, ob du da den Anhänger stehen hast oder ein Laufband oder im Gelassenheitsparcours das Flatterband über dir, den Flattervorhang oder was auch immer, ne? Das finde ich
Ja,
halt so cool.
also ich habe eine Kundin, die bei mir jetzt schon sehr lange Online-Training macht, weil die kommt aus Hamburg. Mit der werde ich auch bei uns im Podcast demnächst sprechen und sie wird ihre Erfahrung aus dem Online-Training für die Hörer mal schildern, weil
Sehr
man kann ja
cool.
viel behaupten, wenn der
Ja.
Tag lang ist, ne? Und dann stimmt das alles gar nicht.
Ja.
Und wir haben auch deswegen so viele Einheiten gemacht, weil wir schon lange gar nicht mehr am Hänger arbeiten. Also das Pferd geht 1A rein. Aber sie ist immer feiner geworden. Und jetzt ist sie so an der, nicht mehr bei der Pflicht, sondern sie ist an der Kür. Und wir haben so viele Themen besprochen und sie ist über sich hinausgewachsen. An dieser Stelle, wenn du das hörst, du weißt genau, wen ich meine. Und wir haben von jeder Einheit eine Aufzeichnung. Und wenn ich mir die ersten Aufzeichnungen angucke und die Aufzeichnung von jetzt, dann ist das ein anderer Mensch. Und die hat zu einer anderen Verbindung mit ihrem Pferd gefunden. Und da ist das Verladetraining ist jetzt echt Nebensache. Wir machen ganz andere Sachen. Und das ist das, was wir ja eingangs schon gesagt haben. Verladetraining kann sehr gut der Prüfstein sein für das, was vorher nicht exakt funktioniert hat, sondern nur irgendwie. Es ist vielleicht nicht aufgefallen. Aber wie geil ist das denn, wenn ihr so einen Prüfstein habt und dann merkt, gut, ich meine, jetzt durch den Flattervorhang gehen, das ist nett, aber mit Verladetraining könnt ihr eurem Pferd das Leben retten. Also wenn man diesen Satz im Kopf behält, ich kann das Leben meines Pferdes retten, wenn ich dafür sorge, dass er einsteigt. Dann gibt es eigentlich keine Frage mehr, morgen anfangen.
Und zwar auch bei Dunkelheit und auch bei Regen und Wind und sonst was. Genau. Danke, Karin. Das war viel Input. Wir sind ein bisschen länger geworden, aber ich finde es super. War sehr kurzweilig, finde ich. Für mich
Ja, wir haben
zumindest.
schon überlegt, ob wir die Sicherheitssachen nochmal in eine extra Folge packen,
Ja,
wenn
aber ich
da
finde
Bedarf ist.
ja, genau, ne,
Kann man
dann kann
das.
man uns ansprechen. Ich finde es okay, dass jeder, der es hören will, direkt es mithört. Also anders, dass der Sicherheitsaspekt direkt mitbehandelt ist, weil das ist einfach, das ist relevant, das ist A und O. Weil viele Pferde gehen auch einfach nicht auf den Anhänger, das hatte ich auch schon oft genug, weil der Boden verrottet war. Die gehen da hoch und es riecht schon komisch und das ist noch wackeliger unter den Füßen und dann steigen die direkt wieder aus. So, und wenn ich diesen Sicherheitsaspekt gammeliger Boden nicht kenne, weil den kriege ich auch in der Fahrschule nicht beigebracht, ne, dann war es das halt schon. Und das Pferd, während der Fahrt tritt das Pferd durch den gammeligen Boden durch, hatte ich auch schon. Und dann haben wir ein traumatisiertes Pferd, ja.
Genau. Und wenn ihr eure Pferde selber fahrt, noch hier zum Schluss noch der letzte Hack, übt das. Und zwar übt das ohne Pferd. Fahrt auf den Supermarktparkplatz, vorwärts, rückwärts, fahrt mal eine Strecke geradeaus, rückwärts, anfahren am Berg, all die Sachen ohne Pferd, weil man ist schon ein bisschen aufgeregt, wenn das Pferd dann hinten dran ist. Und ihr wollt einfach fahren mit dem Pferd, wenn eure Hände nicht mehr schweißnass sind.
Auch wie weit muss man um Kurven fahren? Wie weit muss man da überhaupt ein bisschen ausholen? Ja, sehr gut. Cool. Mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch was? Hast du noch einen Gedanken im Kopf? Hast du noch ein
Nö,
Abschlusswort?
also nur, dass die Leute, wenn sie mich jetzt buchen möchten für Online-Training, www.golz-ps.at, da habt ihr
Jo.
meine Website, da könnt ihr alles, Telefonnummer und so weiter. Und
Steht
dann
natürlich auch in den Shownotes.
traut euch und macht den ersten Schritt. Das ist nicht schlimm. Und wie gesagt, das macht Spaß. Versprochen.
Und auch ein Rückschritt ist nicht schlimm. Da kommt man wieder raus.
Ist ja normal. Ist ja
Richtig.
in der Dressur auch so.
Für uns ist das normal, Karin.
Ja.
Keine Angst vor Rückschritten. Super. Ich danke dir sehr für dein Wissen, deine Zeit, den Erfahrungsaustausch und bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du so lange zugehört hast. Und nochmal die Info, wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge jemand anderem weiterhelfen kann, dann teile sie gerne. Da freuen wir uns sehr, weil das macht einfach den Menschen und auch den Pferden das Leben einfach so viel leichter. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.